Außerdem muss ich sagen, dass mich schon jetzt dieser Schulstreik, wie gesagt, sehr überrascht hat von der Größe her und sehr hoffnungsvoll gemacht hat. Also ich meine, die einzige Sorge, die ich habe, ist, das war jetzt eine coole Protestaktion und auch echt ein wichtiges Zeichen. Aber wie geht das weiter sozusagen? Wie kriegt man da eine dauerhafte Arbeit rein? Und beim Wehrdienstthema und sowas oder Aufrüstung in dem Sinne auch, da hast du natürlich wirklich deinen konkreten Hebel, eben indem du verweigerst. Momentan ist es relativ leicht anerkannt zu werden als Kriegsdienstverweigerer. Und wenn das natürlich massenhaft die jungen Leute machen, dann muss man sagen, hat die Bundesregierung natürlich das Problem, sie haben irgendwie neue Panzer und wenn sie keinen haben, der den fährt, tja, dann wird das wohl alles nichts, sowas, ne? Und dass das eben halt auch hoffentlich jetzt keine Eintagsfliege ist, sondern vielleicht auch wirklich eine ganze Generation sich dadurch politisiert sozusagen und dann mal irgendwann auf den Trichter kommt, dass es eine andere Politik braucht.
Ja Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir hier über die Wehrpflicht 2.0, die Schulstreiks dagegen und Möglichkeiten durch Kriegsdienstverweigerung jetzt kollektiv ein Statement gegen staatliche Aufrüstung und Kriegspolitik zu setzen. Mein Gast ist Michael Schulze von Glaser. Er ist Teil der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, die Menschen dabei unterstützt, ihr Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung wahrzunehmen. Mit ihm spreche ich über die Folgen des neuen Bellizismus für unsere Gesellschaft und wie man sich jetzt dem Dienst der Waffe verweigern kann. Ich bin euer Host Lukas Andreka und das ist der Dissens Podcast. Michi, erstmal schön, dass du beim Dissens Podcast dabei bist. Ich freue mich.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du, wir wollen über den neuen Wehrdienst sowie die kommenden Zwangsmusterungen sprechen. 2026, 2027 soll es dann so langsam losgehen und darüber, wie man den Kriegsdienst auch verweigern kann. Ihr beratet ja Menschen dabei, wie sie das tun können und wir wollen das auch so ein bisschen wie so ein Fallbeispiel oder eine Anleitung auch so ein bisschen durchspielen, nachher im Gesprächsverlauf, einfach damit die Leute schon so einen Überblick haben. Okay, so funktioniert das für mich oder für Leute, die ich kenne.
Ja.
Aber für den Einstieg, Michi, würde ich vielleicht gern ein bisschen allgemeiner auf die gesellschaftliche Lage schauen. Wir haben es da ja gerade wirklich mit einer irrationalen Welle der Aufrüstung und Militarisierung zu tun. Anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. Es geht völlig unter in den öffentlichen Debatten oder mehr oder weniger unter, dass es gegen die reale Bedrohung eines russischen Imperialismus, die ja gegeben ist, ne, dass es da nicht eine Aufrüstung in diesem Maße braucht, ja, und auch nicht eine Bundeswehr als die stärkste Armee Europas, wie das Friedrich Merz ausgedrückt hat. So, die EU-NATO ist jetzt schon in der Lage, ohne die USA sich wirksam gegen Putin zu verteidigen oder wäre dazu in der Lage.
Ja.
Und wen das interessiert, gerne auch nochmal nachhören. Meine Folge mit Alexander Lurz von Greenpeace, die dazu ja, eine wunderbare Studie auch rausgegeben haben. Genau, aber wir erleben eben diese Aufrüstung jetzt, diese wahrscheinlich Wehrpflicht durch die Hintertür. Wird ja voraussichtlich so kommen, dass es irgendwann auch Zwang wird. Jetzt gerade ist noch freiwillig, aber...
So die Salamitaktik.
Genau, die Salamitaktik, die PR-Salamitaktik, richtig.
Ja.
Genau, also Positionen, die dafür innehalten, gegen Militarisierung, für Diplomatie und Frieden plädieren und auch für eine andere Art Bundeswehr jetzt vielleicht erstmal in einem ersten Schritt, ja, die sind schon mehr oder weniger randständig gerade. Deswegen mal zwei Fragen zum Einstieg. Wie würdest du diese Zeiten beschreiben und warum ist in Zeiten wie diesen Kriegsdienstverweigerung, wozu ihr ja beratet, als Form des Widerstands vielleicht auch sehr zentral?
Ja, also es sind natürlich irre Zeiten, ne? Also die Zeitenwende war ja dann so der Beginn natürlich dann 2022 im Februar mal schnell 100 Milliarden freigemacht für dieses Sondervermögen und sowas. Da muss man ja auch sagen, dass das demokratisch sehr zweifelhaft war, ne? Also irgendwie, weil es halt alles so schnell ging, ohne irgendwie große Debatte und sowas. Also wo man, würde ich immer sagen, natürlich sicherheitspolitisch, da hat sich was getan durch den russischen Überfall auf die Ukraine und sowas, ne? Aber wie man dann darauf reagiert, wurde ja einfach gar nicht diskutiert, sondern Olaf Scholz hat das ja einfach so festgesetzt irgendwie und noch nicht mal die Grünen wussten ja anscheinend auch noch nicht mal, wurden auch vollkommen überrascht wohl davon, ja, und dann dieses 100 Milliarden Paket und sowas. Aber das ist natürlich wirklich ja irre irgendwie, was dann los war. Allerdings hat die Bevölkerung, wurde dann ja auch sozusagen mitgerissen, ne, in so einem Taumel, auch sicherlich von Angst durchaus getrieben. Das ist ja immer, es ist immer einfach leider, den Leuten Angst zu machen irgendwie. Dann auch natürlich irgendwie, das war ja sogar schon im Vorfeld, muss man sagen, dass sich die Bundeswehr immer sehr kaputt geredet hat, sowas, ne? Oh, wir haben doch nichts irgendwie und so. Mhm. Wenn man ja auf die Zahlen guckte, wurde ja schon seit ungefähr im Jahr 2014 ist ja immer der Militäretat eigentlich gestiegen. Also das ist ja eigentlich schon vorher gestiegen. Und es wurde dann immer gesagt, es wird ja immer kaputt gespart. Nee, Leute, das steigt schon seit 10 Jahren oder damals knapp 10 Jahren an und so. Ja, und mittlerweile, also ich mache das immer so ein bisschen fest, es gab auch mal einige Gruppen aus der, in Anführungsstrichen, Friedensbewegung, die ist ja sehr heterogen durchaus, die immer gesagt haben oder gewarnt haben vor so einem dritten Weltkrieg. Und ich habe mich eigentlich immer dagegen sehr verwehrt, weil ich schon dachte, hey, mach den Leuten nicht noch mehr Angst und so. Aber ehrlich gesagt auch seit Frühjahr 2025, als jetzt die Schuldenbremse noch ausgesetzt wurde und sowas, ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher, in welche Richtung das geht. Ne? Also ich hätte sonst immer gesagt, es wird zwar massiv aufgerüstet und NATO rüstet auf und sowas, aber ja, die wollen schon keinen Krieg vom Zaun brechen. Ne? Es ist vielleicht schon noch dahinter, dass die wirklich denken, sich da irgendwie verteidigen zu müssen. Und ehrlich gesagt, seitdem da die Schuldenbremse gefallen ist und dann halt auch die letzten Monate und jetzt noch eben der Wehrdienst und sowas, da bin ich mir echt nicht mehr sicher, ob das nicht doch auch einen sozusagen offensiven Charakter hat. Und vielleicht genau zu der zweiten Frage mit der Kriegsdienstverweigerung, da reden wir sicher noch länger drüber, aber das ist natürlich dann eine ganz einfache, also einfach, aber zumindest eine Aktion, die jeder und jede machen kann, um dann wirklich eindeutig auch für sich zu sagen, nee, ich mache das eben nicht mit dieser Aufrüstung und stelle mich da nicht eben zur Verfügung.
Ja, ich meine, wenn Sie sagen, es geht doch um unsere Sicherheit, die Jugend bitteschön jetzt mit Dienst an der Waffe verteidigen sollt, kann ich jeden verstehen, der sagt, erstens, ich habe keinen Bock zu töten und zu sterben. Zweitens, für wen soll ich da eigentlich töten oder für was? Also für die Profite von ein paar wenigen Konzernen, für einen Staat, der nichts für mich macht, ja, für den soll ich jetzt in den Schützengraben gehen. Hm. Genau, denn ich denke, bei der völlig übertriebenen und gefährlichen Aufrüstung und auch der Wiedereinführung der Wehrpflicht, da geht es nicht um Sicherheit. Wir sind ausreichend abschreckungsfähig gegen eine äußere Bedrohung eines imperialistischen Autokraten in Moskau. Hm. Da sind wir ausreichend abschreckungsfähig. Das muss man einfach immer, immer wieder betonen. So, ja. Und es ist eine reale Bedrohung, das muss man nicht kleinreden. Sollte man nicht kleinreden, wie das leider auch Teile in der Friedensbewegung machen, so. Aber wir sind da ausreichend abschreckungsfähig, so. Ich sehe jetzt auch nicht, wie die NATO oder die Staatenlenker ein Interesse dran haben an der offensiven Auseinandersetzung mit Russland. All das im Hinterkopf halte ich Kritik an der NATO als Sicherheitsarchitektur trotzdem für legitim und notwendig, ja. Also will ich gar nicht sagen, dass man das nicht kritisieren muss, dieses Militärbündnis. Hm. Genau, was ich eher jetzt für diese Aufrüstungsspirale und diese neue Aufstockung der Bundeswehr als verantwortlich sehe, ist, dass jetzt, glaube ich, in dieser Krise Leute eine Chance sehen, ja, also konservative Politiker, Militärs, Rüstungskonzerne und so weiter, eine Chance sehen, entsprechend Europa nach ihren Vorstellungen zu gestalten, ne? Also Europa als militärischen Machtblock zu positionieren in der Welt, also das ist Geopolitik, ne, zu machen, während gleichzeitig Entwicklungsgelder gespart und friedliche Konfliktlösungen in den Hintergrund gedrängt werden, so. Oder jetzt auch nach innen, ja, mit so einer Kriegspolitik Schwung in einen lahmenden Wirtschaftsstandort zu bringen. Ja, also Autoingenieure sollen jetzt Panzer bauen statt Trams für den öffentlichen Nahverkehr, so. Und es ist natürlich der vollkommen falsche Weg, ja. Ja. Das Dramatische ist ja, dass wegen der äußeren Bedrohung so irrational aufgerüstet wird und das wiederum diese ganze Militarisierung die Demokratien, unsere Demokratien von innen zerstören wird, so, ja. Also, für die Aufrüstung ist kein Preis zu hoch, während sonst überall Geld fehlt, ja, die Schulen marode sind, es an Wohnungen fehlt, an öffentlichem Nahverkehr, you name it. So.
Ja, wollte ich gerade sagen, also das ist, ich finde immer, wir müssten mal diskutieren überhaupt, was Sicherheit ist, welche Sicherheit wir wollen und was Sicherheit bringt. Weil zum Beispiel dieser soziale Zusammenhalt ist dann die eine Sache, die uns sozusagen sicherheitspolitisch auch flöten geht, also einfach, weil das Land im Innern dadurch auch unsicherer wird, wenn es mehr Nazis gibt, platt gesagt, die halt aufkommen, wenn es eben mehr soziale Probleme gibt. Oder auch, ich meine, die Corona-Pandemie ist natürlich auch eigentlich eine sicherheitsrelevante Geschichte, ne? Also Pandemien, Gesundheit sozusagen, das ist das Thema und wird nicht mehr wirklich beachtet. Oder natürlich ganz, ganz konkret auch die Klimakatastrophe. Ja, also wir hoffen immer, dass es keinen Krieg gibt. Ja, und ja, können wir sozusagen die Daumen drücken und natürlich auch politisch was dafür tun. Aber die Klimakatastrophe, wenn wir nichts dagegen tun, wissen wir, dass die kommt. Also das ist safe. So, das sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und davor schützen wir uns irgendwie jetzt gar nicht mehr oder zu unzureichend sozusagen. Das ist jetzt nicht mehr das große Thema, ja. Und wo ich ja auch sage, hey, das ist doch auch sicherheitsrelevant. Ne? Frag mal die Leute im Ahrtal, die da ihre Häuser verloren haben und so. Aber über solche Sicherheit wird eben gar nicht mehr diskutiert, sondern nur noch, über in Anführungsstrichen militärische Sicherheit und dann natürlich sofort die Antwort geliefert, militärische Sicherheit wird dadurch gewährleistet, dass du noch mehr Militär hast und das bedroht halt, muss man sagen, wieder dann eben alle anderen Bereiche, die ich aufgelistet habe oder die du auch sagtest, ne? Also steigende Armut, mehr soziale Ungleichheit, mehr soziale Konflikte führt halt auch dazu, dass aktuell zum Beispiel mehr die AfD gewählt wird, ne? Und dass sozusagen dadurch mehr Unfrieden gibt im Land und ja, eben Klimakatastrophe ist auch ein Unsicherheitsfaktor und ja, also und darauf wird eben gar nicht mehr geachtet. Es wird halt wirklich mittlerweile alles und es ist ja wirklich so, dass alles aufs Militär ausgerichtet wird, ne? Dass die Bahn kaputt ist, ist irgendwie egal, aber wenn dann Strecken in den Osten gebaut werden sollen, wo dann auch irgendwie Panzer transportiert werden sollen, dann ist es wieder okay, ne? Bildung ist auch egal, ob da jetzt irgendwie die Schule zerfällt oder die Universität oder sowas, ne? Aber wenn die jetzt irgendwie eingebunden werden kann in die Rüstungsforschung, dann ist sie wieder relevant, ne? Und das ist natürlich wirklich ja, der Wahnsinn und ja, schon so eine Art, ich nenne das, ich habe mich viel in letzter Zeit auch mit Militärtheorien und Militarismustheorie auseinandergesetzt, so eine Art von Neobilizismus, finde ich, der da so durchschwingt.
Ja, voll. Ja, wie du schon sagtest, ne, die Infrastrukturbudgets, die freigegeben sind von der Schuldenbremse her, die sind dann für panzertaugliche Brücken am Ende oder panzertaugliche Schienen dann auch noch. Hm. Ja, und nicht zu vergessen, die massiv anwachsenden Militärausgaben selbst, ja, für Aufrüstung. 150 Milliarden bis 2029, fast eine Verdopplung. Das ist komplett irre. So auch so Atommächte wie Großbritannien und Frankreich machen das überhaupt nicht in diesem Umfang. Und überall sonst wird gespart an allen Ecken und Enden und merken die Leute irgendwie, wie das Leben schwieriger wird. Und nicht zu vergessen, weil wir heute hier über den Wehrdienst sprechen, fand ich ganz spannend zu lesen, hat das IFO-Institut gerade eine Studie rausgegeben. Auch der Wehrdienst macht die Gesellschaft und die Betroffenen, um die es ja am Ende auch geht, wir wollen über Kriegsdienstverweigerungen sprechen, macht die Gesellschaft ärmer und die Betroffenen ärmer. Macht halt ein paar Rüstungskonzerne reicher. Aber er macht die Gesellschaft insgesamt ärmer und die Betroffenen auch. Also der Staatshaushalt zum einen, ne, wenn du da am Ende 80.000 Soldaten mehr hast, so, die irgendwie einen Sold von 2,6 brutto oder so haben, dann ist das am Ende irgendwie 2,5 Milliarden oder so im Jahr. Ne, dann hast du die ganzen Kasernen, die komplett marode sind, die du erstmal pimpen musst. So, das Geld könnte man auch irgendwie für sozialen Wohnungsbau oder so gut gebrauchen.
Ja, oder mal eine Schule. Ja.
Genau. Und dann, was ich auch spannend fand, jeder eingezogene Jahrgang war da die Berechnung, und das ist jetzt wahrlich kein linker Think Tank, 79 Milliarden Euro an Konsumrückgang, ja. Und dann wollen wir auch nicht vergessen, die ganze Wertschöpfung, die flöten geht, ja, ja. Wenn man ja Leute, die eigentlich in anderen wichtigen Bereichen, wie der Pflege, im Handwerk oder der Forschung, ne, vielleicht auch an die Uni gehen oder so.
Stichwort Fachkräfte, ne?
Genau, Stichwort Fachkräfte, die dann dafür flöten gehen. Und dann halt auch noch die individuelle Dimension, ne? Und was halt besonders perfide ist, weil jetzt fängt ja die Bundeswehr gerade auch an Schulen und so weiter, die Menschen zu locken, ne, so mit einem Gehalt, was höher ist als in irgendwie Ausbildungen, die mies bezahlt sind, so, und dann auch noch so Perks wie Zuschuss zum Führerschein oder sowas, also so Anreize, die dann vor allem so Leute aus Arbeiterfamilien oder aus armen Familien vor allem locken werden, so, ne?
Ja.
Und was die Studie sagt, ist, dass all das am Ende trotzdem dazu führt, weil die Leute einen späteren Karriereeinstieg in der zivilen Karriere haben, dass sie im Alter mehr von Altersarmut betroffen sind und weniger Vermögen aufbauen können. Also am Ende fick dich das auch noch hintenrum, obwohl dir jetzt erzählt wird, du kannst ja irgendwie earn a quick buck und tu auch noch was für dein Land. Das ist ja so das Storytelling, was die Bundeswehr auf Social Media und sonst wo tut, ne? Und eigentlich muss man sagen, mit der Waffe in der Hand machst du halt ein paar Rüstungskonzerne und reicher und selbst gehst du hinten raus ärmer raus. So, also das muss eigentlich die Message gerade sein auch.
Ja,
so, neben der Tatsache, dass man auch nicht im Schützengraben sterben sollte oder muss.
Ja, und also ich bin ja kein Ökonom, ja, aber in Waffen zu investieren so massiv, ja, in so einen neuen Panzer oder sowas, ne, der im besten Fall nur rumsteht, sowas, ja, das ist da entspringt ja auch kein Mehrwert für eine Gesellschaft sozusagen raus, ne, und das wo ich schon denke, so, hey, ich bin kein Ökonom, aber das verstehe ich ja so, dass das einfach vollkommener Schwachsinn ist, ja, oder also wie verquer auch die Debatte ist, dass wir irgendwie darüber reden, hey, wir müssen wieder Bunker bauen, so, ja, die Leute haben noch nicht mal Wohnraum gerade, aber hey, wir haben dann Platz im Bunker, sowas, was soll das, ja, oder ne, irgendwie, kommt kein Zug, weil Zug ist kaputt und gibt zu wenig Züge, sowas, ja, aber irgendwie neuer Panzer oder so. Das ist ja crazy, ehrlich gesagt. Und also eigentlich natürlich zum Heulen auch.
Ja. Was auch irgendwo zum Heulen ist, dass es so wenig Gegenwehr bisher gab. So. Also eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Was aber, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass den Menschen halt, wie du schon sagtest, ne, ihnen wird Angst gemacht. ihn wird in allen möglichen Talkshows, ist ja ein Thema, was weit weg ist, auch für viele, vom Alltag entfernt, von den Alltagsproblemen, sage ich mal. Und Land auf und Land ab wird erzählt so, ne, also wir sind existenziell bedroht, was de facto so nicht ist. Also, ne, wie ich schon sagte, wir sind in der Lage, einen Angriff von Putin, der sich jetzt schon an der Ukraine die Zähne ausbeißt, was furchtbar genug ist, aber wir wären dazu in der Lage, das jetzt schon abzuwehren. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Amerikaner sind raus, dann braucht man hier halt noch ein paar kleinere Kapazitäten in den und den Bereichen. Aber man braucht nicht diese wahnsinnigen Budgets und diese wahnsinnige Aufblähung von Militärs.
Ja, aber die öffentliche Diskussion ist da ja auch einfach sehr schräg, weil den Befürwortern dieser Aufrüstung werden halt die kritischen Fragen nicht gestellt. Also was ist denn, also die Frage, wie das denn Sicherheit bringen soll jetzt, also zum Beispiel der Wehrdienst, wie das Sicherheit bringt, die finde ich nicht beantwortet. Ja, das ist, hört man höchstens mal so Abschreckung. Ja, okay, aber Abschreckung kann auch schiefgehen. Und außerdem, wann ist da ein Ende? Wann ist genug mit der Aufrüstung? So, du kannst ja immer sagen, oh, wir brauchen noch mehr und sowas. Und dann siehst du jetzt irgendwie schon, die NATO hat irgendwie 10-mal mehr Rüstungsausgaben als Russland oder sowas. Ich weiß nicht, wie die Zahl jetzt aktuell ist. Das steigt ja massiv sowas, ja. Und wann ist denn genug? Und wie soll das wirklich am Ende Sicherheit bringen? Ja. Also ich finde es ja spannend, dass, wie ich schon sagte, wenn so viel für Rüstung ausgegeben wird, an anderen Stellen, die auch total wichtig sind, die Sicherheit runterfällt, wo du ja schon sagen kannst, hey, Militär gefährdet ja sogar unsere Sicherheit eigentlich. Also so Militär gefährdet konkret die Sicherheit in Deutschland und die Militärausgaben, also natürlich dann von der Regierung gesteuert oder ne, das, was die Regierung oder das Parlament, was die halt wollen. Ja, und dann werden natürlich, es kommt ja dann immer hinzu, natürlich Alternativen mittlerweile eben auch gar nicht mehr irgendwie diskutiert und bedacht. Ja, also ich nehme da immer gerne als Beispiel, selbst zur Hochzeit des Kalten Krieges, so 70er, 80er Jahre, da hat man es ja geschafft, dann zum Beispiel diesen INF-Abrüstungsvertrag, der ja atomare Kurz- und Mittelstreckenwaffen in Europa verboten hat. Ja, selbst den hat man so zur Hochzeit des Kalten Krieges, hat man das hingekriegt von Sowjets und USA und so. Und jetzt wird immer gesagt, man kann nicht miteinander reden und so, ne? Und das immer so abgetan. Und ich würde auch sagen, das ist sicher alles schwierig, also, aber dafür haben wir doch Profis, also Diplomatinnen und Diplomaten. Dafür sind sie da. Aber es wird irgendwie gar nicht mehr bedacht, weil einfach nur noch gerüstet wird.
Ja, voll. Und nochmal zurück zum Wehrdienst. Genau, was wir jetzt schon gesehen haben, vergangenen Freitag, 5. Dezember war das ja, war der erste Schulstreik, ne? Mhm. Also doch ein zaghaftes Pflänzchen an Widerstand, und zwar unter denen, die halt am ehesten betroffen sind und die am Ende auch niemand gefragt hat, ne? Nämlich die Jugendlichen. Jetzt sollen ja ab kommendem Jahr, dann soll es losgehen mit dem Verschicken der Fragebögen an den Jahrgang 2008, ne? Die dann nächstes Jahr 18 werden. Ja. Genau, und das fand in vielen Städten in Deutschland statt. Bundesweit waren das auf jeden Fall paar 10.000 Leute da auf der Straße. Michi, du warst vor Ort in Berlin, hast du mir gesagt, ne?
Ja.
Hätte mich mal interessiert, wie du jetzt, sage ich mal, in diesem, du hast gesagt, das Wort Neobellizismus verwendet, unser Verteidigungsminister, der da von Kriegstüchtigkeit gesprochen hat, also von diesem wahnsinnig Angst und von Standortinteressen, geopolitischen Interessen auch getriebenen Aufrüstung und Militarisierungstaumel, den wir gerade erleben. Wie hast du da diesen Streik der SchülerInnen und ihrer UnterstützerInnen erlebt, gegen diese Wehrpflicht mit der Hintertür, diese Salamitaktik-Wehrpflicht? Und was für ein Zeichen geht deiner Ansicht nach aus von diesem Streik aus? Was für eine Botschaft?
Also ich fand es vor allen Dingen besonders spannend, dass vor 5-6 Wochen, also Anfang November, gab es irgendwie so 2-3 Schulstreikbündnisse. Irgendwie eins davon war in Berlin irgendwie, und dann hatte noch irgendwo eine andere Stadt oder sowas, war auch irgendwie, dass man da schon mal übers Wörter hier Schulstreik oder sowas. Und das hat jetzt eine wahnsinnige Dynamik jetzt am Ende entwickelt. Also ich wollte bei Instagram diesen Schulstreikgruppen folgen irgendwie, und dann bin ich da irgendwie erst so 5 Gruppen, also aus verschiedenen Städten gefolgt und sowas, und dann wurden es immer mehr, und irgendwie, jetzt habe ich mittlerweile aufgegeben, sonst hatte ich irgendwie nur noch 100 Schulstreikgruppen von den insgesamt 400 Leuten, denen ich da folge oder sowas. Das kann auch nicht sein. Aber also das fand ich besonders spannend, also diese Dynamik zu sehen, also und es wurde halt von den Schülerinnen und Schülern selbst organisiert, ja. Also wir auch als Deutsche Friedensgesellschaft, wir haben das irgendwie dann versucht zu unterstützen oder so, aber das kam schon von den Schülerinnen und Schülern immer selber, und wir haben uns dann sozusagen sind da zu den Treffen gegangen und haben gesagt, hey, cool, dass ihr hier seid und das macht und sowas, wenn ihr Hilfe braucht. Wir haben da ein bisschen Ahnung von dem Thema und auch vielleicht ein paar Materialien oder auch wie man eine Demo organisiert, Erfahrungen und sowas. Und darauf wurde dann auch hier und da zurückgegriffen und so. Aber das fand ich schon krass. Und ich meine, offizielle Zahlen war jetzt ja irgendwie 55.000 Schülerinnen und Schüler, die da auf den Straßen waren, beziehungsweise dann ja auch teilweise unterstützt von ihren Eltern zum Beispiel oder natürlich auch so von anderen Friedensinteressierten. Aber also es waren schon viele, also und jetzt hier in Berlin, da gab es ja sogar zwei Demos, die so ineinander übergegangen sind, aber um 12 Uhr war die erste und die hatten sie erst für 500 Leute angemeldet und dann sagte die Polizei schon von sich aus so, wir glauben, da kommen mehr, haben es auf 1.000 gesetzt und das ging am Hallischen Tor los. Da waren dann so viele Leute, dass sie dann die Straße dicht gemacht haben, was sie halt eigentlich nicht vorhatte, die Polizei, sondern bei der Anfangskundgebung waren halt echt so viele Schülis da, mehr als erwartet, dass sie dann da noch die Straße extra gesperrt haben, damit dann die Leute auch dahin konnten, weil der Platz halt sehr voll war. Ne? Und das fand ich schon krass und ehrlich gesagt hoffnungsvoll. Die einzige Sorge, die ich habe, ist, das war jetzt eine coole Protestaktion und auch echt ein wichtiges Zeichen, aber wie geht das weiter sozusagen damit? Ne? Also es gibt jetzt schon so einen nächsten Termin, 5. März, soll es nochmal einen Schulstreik geben und sowas, ja. Aber ja, wie kriegt man da eine dauerhafte Arbeit rein?
Hätte ich eine Nachfrage zu tatsächlich. Du hast gesagt, da ist jetzt auf jeden Fall eine Dynamik drin, die ich so gar nicht erwartet hatte. Also ich war davon auch auf eine Art überrascht und finde das super. Was auf jeden Fall ja sicher ist, ist, dass die Bundesregierung, so ähnlich wie sie die Fridays for Future Streiks ignoriert hat, beziehungsweise dann später abgewickelt habe und wir jetzt einen fossilen Rollback haben, so ähnlich wie sie die Anti-AfD-Proteste ignoriert hat, wird die jetzt keine Abkehr von dieser militaristischen Zeitenwende machen, wegen so ein paar Schülern, die streiken so. Das werden die nicht plötzlich beschließen, aber ich denke, wenn diese Proteste es vielleicht schaffen, sich breiter zu verankern und auch nochmal von der Organisierung her nochmal tiefer zu wirken, vielleicht vor allem mit diesen Jahrgängen ab 2008, ne, die ja dann betroffen sind, ja, die zwangsweise gemustert werden sollen im ersten Schritt, dass da möglichst viele Kriegsdienst verweigern, nicht zur Bundeswehr gehen. Dann könnte sich vielleicht die Situation zuspitzen. Ich meine, jetzt, das hatte ich schon gesagt, sagen ja Militärexperten, man wird über diese Freiwilligkeit nicht auf diese 80.000 SoldatInnen kommen. So, es ist sehr unwahrscheinlich so. Ja. Das heißt, man rennt da ohnehin dann schon in so eine politische Krise wieder rein, so, wo dann die Frage ist, wie geht's danach weiter, ne? Und wenn da dann aber tatsächlich an der Basis, ja, vor allem unter den jungen Menschen, dann vielleicht die Organisierung schon hoch ist, so, dann könnte sich da vielleicht nochmal eine neue Dynamik entwickeln. Keine Ahnung, hätte mich interessiert. Wie schätzt du das alles ein? Was ist da vielleicht so ein Best-Case-Szenario, was sich da so entwickeln kann?
Ja, also man muss natürlich sehen, bei Fridays for Future und diesem Klimathema, da kannst du natürlich irgendwie rumdemonstrieren, aber am Ende muss die Bundesregierung da handeln. So, du hast keinen direkten Hebel, den du jetzt als Einzelner betätigen kannst. Also du kannst natürlich irgendwie vegan werden und nicht mehr fliegen und sowas. Also das ist schon super, ne? Aber so die großen Klimaschädlinge sind ja dann irgendwie die Industrie oder sowas. Und solange du die dann nicht mal irgendwie in die Pflicht nimmst, ist das andere so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein. Also ist super, aber ja, ne, es ist halt ein strukturelles Problem, das nicht angegangen wird. Und beim Wehrdienstthema und sowas und der Aufrüstung in dem Sinne auch, da hast du natürlich wirklich dann einen konkreten Hebel, der auch aktuell noch relativ einfach zu bedienen ist, eben indem du verweigerst. Momentan ist es relativ leicht anerkannt zu werden als Kriegsdienstverweigerer. Und wenn das natürlich massenhaft die jungen Leute machen, dann also muss man sagen, hat die Bundesregierung natürlich das Problem, sie haben irgendwie neue Panzer und wenn sie keinen haben, der den fährt, dann wird das wohl alles nichts, sowas, ne? Also es gibt ja jetzt eben in sehr vielen Städten, also es waren jetzt in ungefähr 90 Städten diese Schulstreiks, von echt Berlin bis zu echt sehr kleinen Städten, was ich auch total spannend fand, eben so einige kleinere Städte, die ich nicht kannte, so, ach, wo ist das denn? Und da haben sich ja jetzt erstmal schon so Schulstreikkomitees oder einfach natürlich so, sag ich mal, neu zusammengewürfelte Gruppen gebildet. Das ist natürlich mal interessant, ne? Also da sind dann Schülis drin, aber auch viele verschiedene Organisationen. Auch teilweise fand ich spannend, die Organisationen teilweise sehr unterschiedlich. Also hier in Berlin waren auch die Jusos und die Grüne Jugend dabei, zum Beispiel, was ich spannend fand. Ich weiß, dass das in anderen Städten, die jetzt nicht dabei waren, aber in einigen halt dann schon, was natürlich schön ist. Aber auch zum Beispiel so Gewerkschaftsjugenden und so. Und da hoffe ich einfach und habe auch schon gehört, dass da erstmal weitergearbeitet wird, hoffentlich. Und ich denke, dass sicherlich ein Schritt sein wird, sich jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen Wissen drauf zu schaffen. Also, ne, das sind jetzt viele junge Leute irgendwie, die sind total aktionistisch und wollen was machen und sehen auch, es muss was gemacht werden, das ist total super. Haben jetzt echt einen coolen, großen Protest organisiert. Jetzt vielleicht nochmal gucken, wie man dann argumentiert. Also vielleicht auch mal die eine oder andere Infoveranstaltung machen oder so. Und ja, dann wird der nächste Streik vorbereitet, aber auch, und das kriegen wir aber auch gerade total schon mit, dass viele selbst verweigern oder halt auch Interesse daran haben, wie werde ich denn Beraterin oder Berater für Kriegsdienstverweigerung. Ja, also das haben wir viele Ältere, auch viele Eltern, die da mal fragen so, ne, wie läuft das denn, könnt ihr mir da helfen, irgendwie eine Schulung geben oder so, aber auch ein paar Jüngere, die sich auch immer mal melden, sowas, hey, ich habe das gehört, ihr macht da so Schulungen und sowas. Ich würde da gerne meinen Mitschülerinnen und Mitschülern helfen. Könnt ihr mir mal Material schicken oder wirklich mich irgendwie zu einer Schulung irgendwie einladen oder sowas? Hätte ich auf jeden Fall Interesse dran. Und ich denke, das sind so nächste Schritte, die es geben sollte und aber auch geben wird. Also ja, aber ehrlich gesagt muss ich das natürlich dann wirklich erst in der Zukunft beweisen. Und also ich sehe das gerade schon auch noch alles auf relativ wackligen Beinen. Aber mit ein bisschen Hoffnung auf jeden Fall, dass es was wird, auch nächstes Jahr und sowas, dass das jetzt keine Eintagsfliege war.
Ja, und ich habe gelesen, die Zahl der Kriegsdienstverweigerungsanträge nimmt auch schon zu. Ja. Also tut sie schon seit 2022, also seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Aber jetzt gerade dieses Jahr, wo ja auch die ganzen Diskussionen um neuen Wehrdienst, Wehrpflicht 2.0 angefangen haben und das jetzt beschlossen wurde, da haben allein seit Anfang des Jahres bis Oktober 3000 Menschen verweigert. 2023 waren es etwas über 1000 Anträge. Also das zeigt schon mal, dass das enorm zugenommen ist. Und dass, wenn ihr euch das überlegt, Leute, dass ihr nicht alleine seid. So, ja. Wie beobachtest du das zum einen, wäre so eine Frage. Und ihr macht das ja schon sehr, sehr lange als Organisation. Ne? Also wart das schon in den 70er Jahren aktiv, als es wirklich auch nochmal eine ganz andere Verweigerungskultur gab. Ist das schon die neue Verweigerungskultur, die ihr euch wünscht? Oder sind das so die, wie du schon eben sagtest, so die ersten hoffnungsvollen Zeichen, die aber auch noch wackelig sind?
Ja, langes Thema. Ne? Also ich meine, die Deutsche Friedensgesellschaft, die gibt es ja schon seit 1892. Von Bertha von Suttner gegründet worden und sowas. Also haben schon einiges erlebt. Aber genau, dann tatsächlich, als es dann die Bundeswehr gab und dann eben den Wehrdienst oder Wehrpflicht gab und sowas, damals eben schon das gemacht. Spannend ist immer, finde ich, oder zu betonen, sowohl diese Beratung haben wir schon immer gemacht, als aber auch zum Beispiel, ich sag mal, Lobbyarbeit oder politische Arbeit dazu. Ne? Also gerade so 60er Jahre, da gab es ja noch diese krassen, du musst hier vor so einem Komitee treten und dann da irgendwie wirst du auseinandergenommen und sowas. Ja, und da war es zum Beispiel auch die DFGVK, die da immer Druck gemacht hat, damit das abgeschafft wird und damit die Verweigerung halt möglichst einfach ist. Ne? Oder dass es ja mal eine große Diskrepanz gab zwischen dem Zivildienst und dem Wehrdienst, also da ging der Zivildienst viele Monate länger als der Wehrdienst und sowas. Und da waren auch die Aktiven aus meinem Verband daran beteiligt, damit das angeglichen wird und es nicht so eine Ungerechtigkeit gibt, dass die Zivildienstleistenden viel länger Zwangsdienst tun müssen und sowas. Mhm. Also da haben wir auch immer politisch gearbeitet, was wir jetzt halt auch machen. Also wir waren jetzt auch, haben da versucht, lobbymäßig und sowas was zu bewegen, aber war halt ja nicht so von Erfolg gekrönt. Ich meine, dass es da zumindest einigen Unmut in der Koalition gab, das ja, war vielleicht nicht zuletzt wegen uns, aber ja, am Ende wurde es halt trotzdem beschlossen. Und ja, wir haben dann immer auch diese Kriegsdienstverweigerungsberatungen gemacht. Ich weiß dann von den Älteren aus dem Verband, die haben ja früher ganze Schulklassen da Vorträge gehalten, also wirklich dann den jungen Männern erklärt, wie geht das jetzt hier mit der Kriegsdienstverweigerung und so.
War ein Linksruck in der Gesellschaft heute, haben wir es mit dem Rechtsruck zu tun. So.
Ja, es ist, war natürlich, kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen. Ne? Und das muss man sagen, 2011 wurde ja dann die Wehrpflicht ausgesetzt und die auch schon in den Jahren davor hat das keine große Rolle mehr gespielt. Ne? Also ich bin Jahrgang 86 und wurde irgendwann Anfang der 2000er Jahre auch noch gemustert. So, aber ich habe dann irgendwie ein bisschen im Internet damals geguckt und sowas. Also ich hatte damals keinen Kontakt zu meinem Verband, aber ich war auf den Internetseiten von der DFGVK, ohne dass ich sie damals groß kannte, und habe da die Infos rausgezogen. Und dann, ich wurde jetzt nicht beraten oder so. Das war alles total easy mit Verweigern damals, wobei ich dann am Ende ausgemustert wurde. Aber das spielte ja schon damals ab dem Jahr, sag ich mal 2000 oder sowas, spielt es ja irgendwie schon fast keine Rolle mehr. Und tatsächlich haben wir dann ja auch also die DFGVK hat damals auch kaum mehr KDV-Beratungen gemacht, beziehungsweise ja, dann war halt 2011 die Aussetzung und dann fiel das halt vollkommen weg. Bei mir im Verband war dann viel, dass man sich konzentriert hat auf diese ganze Bundeswehrwerbung, was du schon sagtest, an Schulen und sowas, ne, weil das dann ja auch durchaus nochmal ein bisschen mehr wurde. Gerade dann ab 2015 diese ganzen Bundeswehr mach was wirklich Zählt-Kampagnen und sowas, ne? Ja, und jetzt ist so ein bisschen, ja, für uns ein bisschen back to basic. Was total spannend ist, natürlich, also ich sage immer, also es ist uns natürlich nicht recht, also wir finden es natürlich scheiße, die Situation gerade, was da politisch passiert, weil unser Ziel ist immer noch die Selbstauflösung aufgrund des Weltfriedens, aber davon bewegen wir uns gerade massiv weg. Und da sind wir natürlich froh, wenigstens, dass wir den Leuten, die dann verweigern wollen, helfen können. Wir haben 2022, als es schon so hier mit Zeitenwende und sowas, haben wir bei uns eine Arbeitsgruppe gegründet zum Thema Kriegsdienstverweigerung, eine interne, beziehungsweise sind auch ein paar Leute, die jetzt nicht mehr im Verband sind, da. Das waren erst so, ne, 10 Leute, 20 Leute und sowas. Und heute sind irgendwie 100 Leute dieser Arbeitsgruppe aktiv. Haben dann halt auch mittlerweile so ein Beratungsnetz aufgebaut. Das heißt, wir haben in jedem Bundesland ehrenamtliche Beraterinnen und Berater. Und vor allen Dingen, was jetzt dann somit der größte Schritt war, war, dass wir am Anfang des Jahres eine neue Website in Betrieb genommen haben. Verweigern.info heißt die. Eine ganz minimalistische Website, wo man sich einfach so durchklicken kann, wenn man halt Fragen zu Kriegsdienstverweigerung hat. Also kann ich verweigern, kann ich nicht verweigern und sowas. Ja. Und die ist halt mittlerweile, ja, ich sag mal, für unsere Verhältnisse zumindest durch die Decke gegangen. Ne? Also wir hatten irgendwie im Mai 25.000 Aufrufe, im August 55.000 Aufrufe. Ende August war dann ja der Bundeskabinettsbeschluss für den neuen Wehrdienst Ende August. Und von daher, von dann an ging es bergauf und irgendwie im Oktober waren es dann 160.000 Aufrufe.
Stark. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes.
Ja. Und dementsprechend explodieren bei uns ehrlich gesagt halt auch gerade die Anfragen halt, ne? Also Anfragen von jungen Leuten. Also die meisten Sachen können sie sich da schon auf der Website beantworten selber. Aber dann natürlich haben doch noch ein paar Fragen. Da stehen dann auch aus den verschiedenen Bundesländern, haben das halt so unterteilt bei uns nach Bundesland, die Mailadressen von unseren Beraterinnen und Beratern drauf, die man dann halt anmailen kann. Ne? Und gibt halt viele Fragen. Also entweder kommen die Leute direkt mit ihrem KDV-Antrag. Hier, ich habe mir eure Anleitung mal angeguckt und hier könnt ihr mal drüber gucken und sowas und sozusagen meinen Prozess dann auch da begleiten. Also Prozess ist ja ein Verwaltungsakt sozusagen, ist ja keine irgendwie gerichtliche Sache. Nicht, dass man das nicht falsch versteht. Oder natürlich auch irgendwie Eltern, die besorgt sind, haben wir auch so die zweite große Gruppe, die bei uns anfragt. Also erst die jungen Leute, danach die Eltern, danach die Reservisten, also Leute, die mal bei der Bundeswehr waren, die jetzt nicht mehr dafür zur Verfügung stehen wollen und sowas. Ja. Und also ich bin gespannt, ehrlich gesagt, auf sozusagen die Abschlusszahlen von 2025, weil ich glaube, dass das noch weitaus mehr als diese 3.000 sind, weil das, was wir gerade so mitkriegen und sowas, also wir sehen zum Beispiel ganz konkret daran, wenn man ja jetzt verweigert, da kommen wir sicher später nochmal im Detail drauf, aber wenn man jetzt verweigert, muss man sich ja mustern lassen. Und zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gibt es erst die Termine im halben Jahr, weil die halt so überrannt sind. Also was eigentlich eine Frechheit ist auch, also das darf nicht sein, das muss schneller gehen. Aber es zeigt halt, oh, da scheinen gerade sehr viele zu verweigern und sowas, dass die Bundeswehr da nicht mehr hinterherkommt. Mir ist zwar, muss ich auch vielleicht mal hier an dieser Stelle betonen, immer wichtig, wir setzen uns für Kriegsdienstverweigerungen weltweit ein. Also wir wollen nicht, dass jemand zur Bundeswehr geht, aber wir wollen auch nicht, dass jemand zur russischen Armee geht oder zur chinesischen Armee oder überhaupt zu irgendeiner Armee. Und unterstützen da auch die Leute zum Beispiel auch gerade aus Russland oder aus Belarus oder muss man ja auch sagen in der Ukraine. Werden die Leute ja auch zwangsverpflichtet und sowas, ne? Also das ist mir immer wichtig zu betonen, weil natürlich immer der Vorwurf kommt, hey, ihr verhindert, dass die Leute irgendwie zur Bundeswehr gehen und dann seid ihr doch alle Putin-Freunde und sowas. Nee, wir haben schon so oft vor der russischen Botschaft für Kriegsdienstverweigerer und DeserteurInnen demonstriert. Also ich glaube nicht, dass die uns mag, der Putin. Aber das ist mir noch immer wichtig zu betonen, vielleicht mal an dieser Stelle, damit das klar ist.
Ja. Ja, und Leute, das geht jetzt an meine ZuhörerInnen, lasst uns das populär machen. Geht in eurem Kopf wirklich jetzt schon oder nach dem Podcast mal durch, was sind Leute, denen ihr diese Folge hier schicken könnt? Lasst das noch mehr bekannt machen.
Die Highscore hochtreiben, die Highscore der VerweigererInnen.
Genau, genau. Ja, weil es ist nicht feige und frech, es ist ein Grundrecht. Dass eben das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ja garantiert. Artikel 4 Absatz 3 Grundgesetz, Zitat, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Und das haben die Mütter und Väter in das Grundgesetz geschrieben aus gutem Grund, als Konsequenz aus Hinrichtung von Deserteuren in der Wehrmacht. Ne? Also es ist eine Konsequenz aus der nationalsozialistischen Geschichte. Michi, vielleicht können wir tatsächlich jetzt mal, und das ist so der Punkt, wo wir so ein bisschen in den Bereich kommen, How-to-Kriegsdienstverweigerung oder Anleitung, können wir das Ganze mal so ein bisschen verschiedene Szenarien durchspielen. Und vielleicht fangen wir tatsächlich mal an bei den armen Leuten, die Jahrgang 2008 sind. Ja, also alle, die nächstes Jahr 18 werden und die dann jetzt 2026 ab Januar wird es dann losgehen, einen Fragebogen erhalten werden. Die Fragen in diesem Fragebogen sind noch nicht veröffentlicht. Wahrscheinlich wird es irgendwie um körperliche Verfassung, Stressresistenz, auch die Bereitschaft vielleicht gehen, Kriegsdienst zu leisten. Vielleicht wird man das unmittelbar gefragt. Mhm. Für Männer, auch Transmänner, ist dieser Fragebogen verpflichtend dann. Für Frauen freiwillig, genau. Und zusätzlich kommt es dann ab dem nächsten Jahr zur Pflichtmusterung für alle Männer, die ab dem 1. Januar 2008 geboren wurden. Ab 2027 soll das voraussichtlich irgendwie dann passieren, weil da, glaube ich, auch erst Kapazitäten aufgebaut werden müssen.
Ja.
Vielleicht fangen wir mal kurz, bevor wir dann tatsächlich auf diesen Aspekt irgendwie Kriegsdienstverweigerung und Musterung und so weiter zu sprechen kommen, mal kurz mit diesem Fragebogen nochmal an. Kann ich schon irgendwas tun, wenn dieser Fragebogen im Briefkasten bei mir landet, aus eurer Sicht? Kann man da schon irgendwas machen, schon irgendwie sein erstes I'd rather not signalisieren oder so?
Ja, aber nicht direkt so vielleicht, dass man sie wie an die Bundeswehr zurück kommuniziert, beziehungsweise man kann es öffentlich kommunizieren. Aber die Sache ist, wenn man diesen Fragebogen bekommt, also den ersten Brief, den muss man nicht beantworten. Also den kann man ignorieren, beziehungsweise wir rufen auch dazu auf, schreddert ihn doch zum Beispiel.
Macht ein kleines Video und postet's auf jeden Fall.
Ja, genau. Irgendwas. Ich habe heute ein Video gesehen, wo jemand versucht hat, mit so einem natürlich Fake-Fragebogen Pudding zu essen. Pudding essen mit Bundeswehr-Fragebogen. Es ist ja irgendwie so ein Trend im Internet, Pudding gerade irgendwie mit allen möglichen Sachen zu essen, mit Gabel oder sowas, aber auch mit Bundeswehr-Fragebogen. Also genau, also den kann man tatsächlich ignorieren, das erste Anschreiben. Dann kriegt man 4 Wochen später oder einen Monat später kriegt man nochmal ein Schreiben von der Bundeswehr. Das kriegt man dann aber per Einschreiben. Also sozusagen, damit die Bundeswehr sicher gehen kann, dass es angekommen ist. Wenn man das dann immer noch nicht beantwortet oder den Fragebogen auch nur unzureichend ausfüllt oder sowas, dann soll es ein Bußgeld geben. Wir wissen aber aktuell noch nicht, das kann sich irgendwie zwischen 20 und ich glaube 2000 Euro oder sowas bewegen. So. Also da muss erstmal jeder und jede, ja, jeder, die sind ja nur die Männer dazu verpflichtet, muss sich selbst überlegen, ob er dieses Bußgeld sozusagen in Kauf nimmt. Es ist halt da eben noch nicht auch klar, was dann alles passiert, sowas. Also wir werden das durchaus mal, wir haben schon Leute, die gesagt haben, hey, wir werden das mal ausprobieren, sowas, und haben wir schon gesagt, okay, wir unterstützen euch dabei, auch wenn ihr ein Bußgeld kriegt und so, aber es ist halt gerade noch nicht klar. Aber wie gesagt, also den ersten kann man wirklich öffentlichkeitswirksam sein Nein zu Protokoll geben oder veröffentlichen irgendwas, aber beim zweiten muss man halt eine Antwort geben.
Könnte man natürlich über so eine Freiheitsfondsaktion nachdenken.
Ja, genau, also haben wir, also klar, wenn das 20 Euro kostet, haben wir auch gesagt, sowas, hey, dann sammeln wir aber Geld, sowas, ne?
Ja,
wenn es genau, halt 200 genau. Euro sind, dann wird es halt massenhaft Geld sammeln, dafür schon schwierig und sowas, ne? Aber wir werden das beobachten, auf jeden Fall. Genau, wie du schon sagtest, also die Fragen sind noch nicht klar in diesem Fragebogen, also noch nicht öffentlich bekannt. Wir haben da gerade eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage zu, aber noch keine Antwort gekriegt. Es wird auf jeden Fall eine Frage geben, wirklich, hey, bist du bereit, zur Bundeswehr zu gehen? Also so eine allgemeine, hast du denn überhaupt Lust? Weil offiziell ist ja eben noch der Tenor, wir wollen ja nur die Freiwilligen. Ne? Und wenn du da natürlich dann ja anklickst, tatsächlich anklickst, weil es wird zwar ein Brief kommen, aber da wird ein QR-Code drin sein für einen Online-Fragebogen. Und da sollte man, wenn man nicht zur Bundeswehr möchte, natürlich sehr klar machen, an allen Stellen, an denen es geht, dass man da nicht hin möchte. Es wird auch Gesundheitsfragen geben. Und da muss man schon sagen, also man ist dazu verpflichtet, die wahrheitsgemäß zu beantworten. Hm. Allerdings sollte man wirklich alles angeben, was man hat. Ne? Also auch jede Allergie, auch sei sie noch so klein und sowas, ist da ausschlaggebend. Ne? Ist so ein bisschen so, hey, hatte nicht jeder mal irgendwie die alte Sportverletzung oder irgendwas oder das Knie zwickt oder sowas. Ne? Also gebt alles an, was ihr da könnt. Auch so psychische Sachen auf jeden Fall sollten da auch angegeben werden. Also ich sage immer, macht euch halt für das Militär so unattraktiv wie möglich. So.
Ja.
Ja. Aber es muss, wie gesagt, wahrheitsgemäß sein, so, ne? Allerdings sind da auch noch ein paar Sachen offen. Also ich weiß, oder wir wissen jetzt aktuell nicht, also es sieht aktuell nicht danach aus, dass man da irgendwie noch irgendwie seinen Attest hinschicken muss oder sowas oder irgendwie so, ne? Ja, es wird alles noch, also da sind noch sehr viele Fragen offen, die auch noch spannend werden, wie sich die Bundeswehr da verhält. Also auch, weil die Bundeswehr ja auch irgendwie, hatte ich ja gerade schon erwähnt, teilweise keine Kapazitäten hat für die Musterung oder sowas. Wie wollt ihr denn da diese ganzen Fragebögen behandeln oder sowas, ne? wird wahrscheinlich auch viel automatisiert dann. Von daher, vielleicht schaut die sich das gar nicht immer im Detail an, sowas, ne? Aber genau, also das zum Fragebogen, ne? Also macht euch da unattraktiv fürs Militär.
Ja. Genau, und dann ist es ja aber so, dass tatsächlich die Jahrgänge ab 2008, dass die ab dem nächsten Jahr dann auch zur Pflichtmusterung müssen, also die Männer dieser Jahrgänge.
Ja.
Genau, vielleicht können wir mal tatsächlich erstmal über die sprechen, ja. Also Geburtsjahrgang 2008, das sind in Deutschland etwas mehr als, ich habe es gegoogelt, eine Statista-Antwort dann, 340.000 Männer mit deutschem Pass. Hm. Wenn ich jetzt einer von denen bin, ja, ich bin junger Mann, ich werde nächstes Jahr 18 und ich will nicht zur Bundeswehr. Und jetzt haben wir schon gesagt, es ist ja erstmal freiwillig im ersten Moment, ne? Das heißt, wenn ich angebe, ich will keinen Dienst leisten, dann heißt es jetzt, die Bundeswehr wird mich erstmal in Ruhe lassen.
Ja.
Aber es ist gleichzeitig so, dass alle davon ausgehen, dass das nicht bei der Freiwilligkeit bleiben wird. So, ich meine, auch Bundeskanzler Friedrich Merz hat gesagt, ich vermute, es wird nicht bei der Freiwilligkeit bleiben, denn die Bundeswehr will 80.000 Soldaten mehr jetzt haben und sind sich ziemlich viele Leute einig, dass das nicht passieren wird über die Freiwilligkeit. Und dann soll es so eine sogenannte Bedarfswehrpflicht geben.
Ja.
Wenn die Bundeswehr also ihren Bedarf nicht decken kann, der da festgelegt ist, dann ist vorbei mit der Freiwilligkeit und dann ist jetzt bisher noch unklar, was passiert dann, ne? Also wie wird dann zwangsgemustert, zwangsverpflichtet, ja?
Genau.
Also ist das dann über Losverfahren, genau.
Ja, genau, also ja, das ist immer, ist auch ein kompliziertes Thema, auch ein bisschen juristisch. Also wie du schon sagst, also ab 2008, Jahrgang 2008, also 1.1.2008 geboren oder danach, die werden eh alle gemustert, ne? Also das ist ja wirklich, alle werden zwangsgemustert ab 2027. Ne, also die kommen um die Musterung sozusagen nicht drumherum,
ja.
Aber danach heißt es nicht, auch wenn sie tauglich gemustert werden, dass sie dann zur Bundeswehr müssen, sondern erstmal eben, genau, es wird geguckt, wie das mit der Freiwilligkeit ist. Wenn es aber zu wenig Leute sich melden, dann soll es eine Pflicht geben, dass sie dann zum Militär müssen.
Wenn ich dann tauglich gemustert bin, dann kann ich verpflichtet werden, ob ich will oder nicht.
Ja. Genau, darum geht es denn ja auch, ne? Also das war übrigens auch der Grund, warum der Pistorius dieses Losverfahren, das war ja erst angedacht, ob man überhaupt zur Musterung muss. Und das wollte der Pistorius ja unbedingt nicht, weil er möchte halt wissen, wie viele Teile des Jahrgangs sind tauglich fürs Militär. Und wenn es sozusagen zu einem Krieg kommt, dann, dass die sofort gezogen werden können, auch wenn sie vorher vielleicht nicht bei der Bundeswehr waren, aber man weiß schon mal, hey, du bist ja tauglich für die Bundeswehr. Mhm. Also jetzt ab hier Schnellausbildung und ab an die Front. Also deswegen, das war denn ja so wichtig, auch gerade auch von der CDU, dass man das schon mal weiß, deswegen will ich, dass alle zwangsgemustert werden. Da ist es so, dass wir dann mittlerweile allen jungen Leuten eben ab Jahrgang 2008 empfehlen, schon jetzt zu verweigern. Wenn ich jetzt verweigere, also einen Verweigerungsantrag stelle, können wir gleich noch drauf eingehen, was man da machen muss genau, was da drin sein muss. Aber ich muss mich auf jeden Fall mustern lassen dann. Also ich muss dann sozusagen jetzt mich freiwillig mustern lassen. Ist aber die Sache, ich komme ja eh nicht um die Musterung drumherum, weil ich werde sonst ab 2027 zwangsgemustert, dann kann ich das sozusagen jetzt auch schon durchlaufen. Das ist aber natürlich trotzdem nicht das Geilste. Also so eine Musterung ist halt auch nicht so angenehm.
Das heißt aber erstmal irgendwie so ein Argument wie, ich will jetzt nicht auf dem Radar der Behörden auftauchen oder so, will erstmal unter dem Radar fliegen, lieber nicht.
Das funktioniert halt nicht mehr.
Ja.
Das hatten wir bisher immer gesagt, war immer bisher unser Kurs hier, bereitet vielleicht eine Verweigerung vor, aber reicht sie noch nicht ein, aber ja, das nützt jetzt nicht mehr. Es gab auch andere Fälle, oder früher konnte man auch die Datenweitergabe an die Bundeswehr verhindern. Das kann man auch noch, bis man 18 ist, aber ab 18 haben die Daten. Dem kann man dann nicht mehr entgehen jetzt, leider. Und deswegen sagen wir, okay, dann verweigert jetzt schon, dann werdet ihr zur Musterung eingeladen, dann müsst ihr euch freiwillig mustern lassen. Wenn ihr dann untauglich seid für den Dienst an der Waffe, dann seid ihr eh raus. Also das ist das Beste, sozusagen, was euch passieren kann. Also auch da wieder, ne, bitte jede Allergie und sowas nennen und so. Oder wenn ihr dann tauglich gemustert werdet für den Dienst an der Waffe, dann zieht euer Verweigerungsantrag, dann wird er weiter bearbeitet. Und dieser Verweigerungsantrag geht dann an das BAFZA, das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln. Und die bearbeiten den dann. Da sitzen dann tatsächlich Juristinnen und Juristen, die sich den angucken. Und also von den Leuten, die wir begleitet haben bei ihrem ganzen, bei diesem ganzen Akt, haben wir gerade eine Anerkennungsquote von 100%. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Aber also von daher, gerade ist es noch relativ einfach eben zu verweigern und deswegen ist sozusagen unsere Empfehlung, ne, also ja, macht das. Ne? Also auch, wie gesagt, der Nachteil ist, ihr müsst euch mustern lassen. Vorteil ist, so ein bisschen better safe than sorry. Ihr habt entweder dann in der Hand, dass ihr ausgemustert seid, also untauglich seid für den Dienst an der Waffe, oder ihr habt halt eure Anerkennung als Verweigerer in der Hand am Ende. Und dann seid ihr auf jeden Fall, egal was kommt, sicher, dass ihr nicht mit der Waffe an die Front müsst. Mhm.
Stimmt, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ne? Der Wortlaut ist ja Kriegsdienst mit der Waffe. Also du kannst am Ende immer noch eingezogen werden für irgendwelche anderen militärischen Dienste wie Infrastrukturarbeiten, Unterstützungseinheiten, Sanitäter hinter der Front oder sowas. Zwangsweise Beschäftigung in der Rüstungsindustrie ist selbst eine Option. So. Genau. Wie wurde denn das in der Vergangenheit eigentlich angewendet mit diesem Wehrersatzdienst? Ne? Also weil ab den 60ern gab es dann ja auch die Einführung des Zivildienstes. Sowas ist auch denkbar in Zukunft natürlich, dass sowas auch wieder eingeführt wird. Wird auch jetzt drüber diskutiert. So. Wurde das dann in der Vergangenheit kaum angewendet, dieser Wehrersatzdienst? Oder also mehr dann die Leute in den Zivildienst?
Das ist ja dann der Zivildienst, und der Zivildienst ist ja, du machst das ja in der Pflege sozusagen, damit du dann schon weißt, wie du dann später die Soldaten pflegen kannst, die dann irgendwie verwundet sind oder so. Also das ist natürlich so, und deswegen, wie gesagt, das Beste, was euch passieren kann, ist, dass ihr ausgemustert werdet, weil dann müsst ihr weder Wehrdienst noch Wehrersatzdienst noch Zivildienst machen. Dann seid ihr sozusagen ganz raus. Also das ist sozusagen das Beste, was es gibt. Und das Zweitbeste ist natürlich, dass man als Verweigerer anerkannt wird. Dann muss man halt zumindest nicht den Dienst an der Waffe machen. Aber genau, wie du sagtest, natürlich noch diesen Ersatzdienst, der natürlich auch durchaus militärisch sein kann. Ne? Deswegen gibt es natürlich dann auch wiederum gab es früher ja größer, ist jetzt natürlich so ein neues Thema wieder, diese Totalverweigerung machen, ne? Die halt sagen, hey, ich möchte mich diesem ganzen Zwangsdiensten für am Ende Krieg halt verweigern. Mhm. Ne? Und das waren natürlich auch die Leute, die dann den Zivildienst verweigert haben, und aber eben aus dem Grund, nee, ich möchte halt gar nicht mich an so einem Krieg beteiligen und da auch nicht irgendwie unterstützend irgendwie mitwirken, und die dann aber dafür sozusagen in den Knast gegangen sind. Aber da gibt's auch wieder, hab ich schon von ein paar Leuten gehört, die auch meinen, sowas, das würden wir auch mal durchziehen wieder und sowas. Aber da sind gerade noch wahnsinnig viele Fragen auf, offen, weil auch die Bundeswehr hat damit ja auch gar keinen Umgang mehr, zum Beispiel, ne? Und man wissen wir gerade auch nicht, was da wird sozusagen. Also auch zum Beispiel die Leute, die jetzt diesen Fragebogen verweigern, also auszufüllen, ne? Klar, Bußgeld und sowas, ne? Aber was passiert dann, wenn du das dann auch nicht zahlst, irgendwie, dann kommst du irgendwie so ein Gerichtsverfahren oder sowas, und ich weiß nicht, wie weit die das dann auch treiben sozusagen, ne?
Ja. Ja, wir haben jetzt auch ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung, aber sowas wie Totalverweigerung, Knast oder Untergrund, das kann natürlich auch zukünftig auch in diesem Land ein Thema sein, ne? Also ich habe jetzt gelesen, der Bundesgerichtshof hat Jungs festgehalten, dass das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ausgehebelt werden könnte, nämlich im Kriegsfall. So, das war irgendwie, ging es da um einen ukrainischen Deserteur, Fahnenflüchtigen.
Ja.
Aber da hat sich gezeigt, okay, es ist auch dann Gegenstand von harten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen am Ende, wie dieses Recht gewichtet wird und was der Staat am Ende auch machen kann oder was wir zulassen, dass der Staat macht.
So, sowohl in der Ukraine als auch in Russland gibt es das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Es wird halt gerade nicht angewandt, leider. Ja. Also, und dann holen sie wirklich ja traurigerweise halt auch in der Ukraine und natürlich in Russland auch, aber eben auch in der Ukraine die jungen Männer gerade von der Straße und verschleppen die an die Front sozusagen. Ne. Das ist natürlich wahnsinnig grausam. Also im Kriegsfall muss man natürlich immer noch sagen, geht's eh drunter und drüber und verhält sich auch ein Staat nicht immer rechtmäßig. Wobei wir da natürlich dann wirklich auch wieder bei ganz anderen Diskussionen sind. Am Ausgangspunkt hier unseres hier Gesprächs hatten wir ja schon ein bisschen über die Sicherheitslage gesprochen. Will ich jetzt nicht zurück, aber ist natürlich die Frage, wie realistisch so ein Krieg überhaupt führbar ist. Ne? Also das halte ich ja auch immer für sehr zweifelhaft. Also wird das nicht sehr schnell atomar und dann ist eh alles Ende, ehrlich gesagt.
Ihr seid selbst betroffen und wollt den Kriegsdienst verweigern, oder ihr kennt Leute, die potenziell dafür in Frage kommen und wollt ihn diesen Podcast schicken oder Infos zu Möglichkeiten, den Kriegsdienst zu verweigern, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes. Da habe ich die Website verweigern.info verlinkt und auch natürlich die Internetseite von der Deutschen Friedensgesellschaft. Genau, und wenn euch diese Folge hier oder dieser Podcast im Allgemeinen gefällt und ihr noch nicht Fördermitglied seid, dann macht doch jetzt gerne mit, schließt eine Fördermitgliedschaft ab. Das geht schon ab 3 Euro im Monat. Dieser Podcast hier braucht immer wieder neue Leute, damit er eine stabile Basis hat. Mit eurem Beitrag ermöglicht ihr, dass ich diesen Podcast hier für alle da draußen machen kann, und zwar kostenlos, werbefrei und unabhängig. Und nicht nur das, mit eurer Fördermitgliedschaft supportet ihr auch Inken und Valentin vom Was tun Podcast. Die laufen auch über unsere Förderplattform bei Steady. Und es winken Goodies und coole Verlosungsgewinne. Was es dieses Mal abzustauben gibt, das erfahrt ihr in den Shownotes. Und was ihr dort natürlich auch erfahrt, ist, wie ihr Dissens supporten könnt. Also, klickt kurz auf Pause, nehmt euch die Zeit, werdet jetzt schon Fördermitglied oder macht's am Ende der Folge. Geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Michael Schulze von Glaser. Er ist politischer Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen. Mal zurück zu Kriegsdienstverweigerungen, die ja nicht nur individuelles Recht ist, sondern auch eine politische Message, also eine Form von kollektivem Widerstand gegen staatliche Kriegspolitik. Aber es ist prinzipiell, wenn man den Kriegsdienst verweigert, glaube ich, sehr wichtig zu sehen, dass es ein Grundrecht ist, was ein individuelles ist und was beschränkt ist auf prinzipielle Pazifisten, also auf aus Gewissensgründen den Kriegsdienst an der Waffe zu verweigern. Ja. Man kann sich jetzt nicht, wir haben jetzt hier nämlich ja auch über Politisches gesprochen, über moralisch-ethisches, humanitäres so im weitesten Sinne. Manche haben vielleicht auch noch religiöse Motive so, ne? Das sind alles Motive und Beweggründe, auf die man sich nicht beziehen kann und das, glaube ich, auch tunlichst vermeiden sollte, das in der Begründung zu tun. Könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht kannst du dazu gleich was sagen. Mhm. Lass uns mal tatsächlich das im Hinterkopf haben, dass man aus Gewissensgründen den Kriegsdienst auf Basis dieses Grundrechts verweigern kann. Lass uns tatsächlich mal ganz konkret darauf schauen, wie das dann funktioniert, den Kriegsdienst zu verweigern. Und nochmal für alle Leute da draußen, die zuhören, ich verlinke natürlich in den Shownotes verweigern.info, die Website. Da könnt ihr euch da detailliert nochmal durchklicken, aber ich würde es jetzt hier gern mal durchspielen. Also lasst uns das vielleicht Schritt und Schritt mal machen. Ja. Genau, also ich möchte jetzt den Kriegsdienst verweigern. Wie gehe ich da am besten vor? Was gibt es da an Formalitäten zu beachten? An wen wird was geschickt? Und dann auch diese Gewissensfrage, die ja ganz zentral ist, wenn es um die Begründung geht. Worauf muss ich da achten?
Genau, also erstmal zu den Grundvoraussetzungen. Also man braucht die deutsche Staatsbürgerschaft. Man muss im Personalausweis männlich eingetragen haben, weil der Wehrpflicht und Wehrdienst gilt eben nur für Männer aktuell. Und diese KDV-Anträge werden erst von Leuten bearbeitet, die 17,5 Jahre alt sind. Also wir haben auch leider gerade schon, ist super, ne? Aber so 16-Jährige, die gerne verweigern wollen. Und sehen wir auch sagen, hey, mega cool und sowas. Und wir helfen dir auch gerne dabei, aber kannst auch schon mal gerne was schreiben und sowas. Aber es wird halt gerade noch nicht angenommen. Es läuft so, dass wenn man halt diese Grundvoraussetzungen erfüllt. Genau, also was man dann braucht, sind drei Dokumente. Das eine ist ein Anschreiben, was man schreibt. Ne? Also, sehr geehrte Damen und Herren, von der Bundeswehr, das geht nämlich an die Bundeswehr. Hiermit möchte ich den Kriegsdienst aus Gewissensgründen laut Grundgesetz Artikel 4.3 verweigern. Das ist so das erste Anschreiben.
Mit freundlichen Grüßen, ... Also genauso, wie du es gerade formuliert hast, ja?
Ja, also das muss nicht lang sein, ne? Das müssen 3-4 Sätze sein, damit die wissen, worum es geht sozusagen, ja? Dann ist das Zweite, was man braucht, ist ein tabellarischer Lebenslauf. Einfach kurz, was man so gemacht hat oder wann man wo man geboren ist und so, solche Sachen halt. Aber halt auch rudimentär, ne? Und ehrlich gesagt, die meisten Leute sind ja noch jung. Da wird außer Schule wahrscheinlich nicht so viel drinstehen. Auch das, man muss es wahrheitsgemäß machen. auch da, ne, wahrheitsgemäß, ich muss jetzt vielleicht nicht jeden Workshop oder jede Fortbildung vielleicht dann angeben oder sowas. Ne? Auch da kann man natürlich, ne, macht euch so unattraktiv wie möglich sozusagen und sagt nicht noch, dass ihr die tolle Aus- oder Nebenausbildung oder whatever, was die Leute so machen oder sowas haben. Ne?
Führungskompetenzen-Seminar 2.0.
Ja, genau. Ich will Pfadfinder-Sache oder sowas. Das ist ja, wahrscheinlich genau. Das auch einen eher attraktiv machen für die Bundeswehr. Ich weiß nicht. Naja, und was man dann aber braucht, und das ist natürlich so die entscheidende Sache ist natürlich dann diese Begründung, warum man den Kriegsdienst verweigert. Das ist, oder da muss man sagen, das ist natürlich das wichtigste Dokument dabei. Das sollte schon, so eine A4-Seite sollte es schon sein, sowas, ja. Es kann auch gerne mehr sein. Mhm. Wir hatten auch schon Fälle, wo es kürzer war, aber es sollte schon so eine A4-Seite sein, eigentlich, ja. Und da muss man wirklich sagen, also es darf nicht aus irgendwelchen Textbausteinen aus dem Internet sein, sondern es muss schon individuelles Schreiben sein. Also man muss sich wirklich, oder ihr müsst euch wirklich klar machen, das geht am Ende ja in dieses Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben und da sitzen halt wirklich Volljuristinnen und Volljuristen. Also wirklich Profis.
Also keine Chat-GPT-Bausteine.
Ja, genau. Also das ist halt, ne, also ich denke zwar auch, wie zeitgemäß ist sowas noch, dass man sowas nicht verwenden darf, so, ne? Und ist natürlich dann auch mal die Frage, ob sie es erkennen, so, ne? Aber ne, also vor ChatGPT gab es zum Beispiel dann halt immer auch immer so wirklich Textbausteine im Internet, die man gefunden hat und die waren halt zu standardmäßig so, ne? Mhm. Aber also unsere Empfehlung ist schon immer wirklich, also zum Beispiel unsere Beraterinnen und Berater, also wir schreiben euch solche Texte auch nicht, das müsst ihr schon selber machen und dann mal in euch gehen und sowas, aber wir empfehlen das halt und es ist auch nicht so wahnsinnig schwer. Also Tipps geben wir natürlich ja, aber es muss halt schon individuell geschrieben sein. Und genau, dann muss man wirklich so seine Gewissensgründe da klar machen. Und es ist natürlich so, also muss man natürlich ein bisschen in sich gehen und sich überlegen, wie wäre das, auf einen anderen Menschen zu schießen? So was, kann ich das? Kann ich das nicht? Was verbietet mir das? Ne? Also ich muss ja sagen, ne, ich will nicht schon wieder zum Anfang dieses Gesprächs kommen, ne? Aber auf wen schieße ich da? Ne? Also auch die jungen Menschen, die jungen Russen, die da gerade in der Ukraine sind, ja, die sind ja auch zwangsrekrutiert worden. So, und wahrscheinlich könnte ich abends mit denen super ein Bier trinken und dann würden sie mir erzählen oder würden wir feststellen, dass sie genau die gleichen Probleme haben wie ich, dass sie auch nicht da an der Front sein wollen, dass sie lieber bei ihren Kumpels wären oder sowas oder bei ihrer Freundin und sowas, ne? Und ich soll die Person aber töten. So, ne? Also, ja, da muss man sich immer so ein bisschen in sich gehen und dann sozusagen, ja, seine Gewissensgründe rausarbeiten, ne? Früher war auch noch immer ein Gewissensgrund, wird vielleicht für heutige junge Leute ein bisschen schwierig, dass ja irgendwie der Opa vom Krieg erzählt hat, ne? Vom Zweiten Weltkrieg und wie schrecklich es da war und das habe ich mir angehört und war immer ganz schlimm oder so. Kann man natürlich heute, vielleicht hat der Uropa was erzählt oder sowas oder aber auch so Gründe wie, hey, wir hatten irgendwie Geschichtsunterricht, ne, und der war schon sehr eindrücklich und da habe ich halt auch gemerkt, boah, ich kann mir das nicht vorstellen, eine Waffe in die Hand zu nehmen und einen anderen Menschen einfach zu töten, ne, weil das muss man ja auch mal klar machen, wenn ich zur Bundeswehr gehe und dann so einen Wehrdienst mache, also es geht einfach darum, dass der Staat mich dazu ausbildet, wie ich andere Menschen umbringe. Mhm. Also es geht ja wirklich, wie töte ich Mitmenschen, die einen anderen Pass haben. Und das ist ja, ne, also das finde ich ja ehrlich gesagt, immer wenn ich mir das so platt vorstelle, einfach vollkommen irre, dass der Staat mich hier zum Mörder ausbildet und sowas. Und wenn ich das dann mache, kriege ich sogar noch so ein bisschen Blech, so eine Medaille oder so, wenn ich darin auch gut bin oder so. Aber genau, also da sozusagen horcht in euch rein und schaut dann oder auch so, also andere moralische Gründe oder religiöse Gründe vielleicht, ne? Also es kann auch sein, ne, wenn ihr jetzt irgendwie gläubig seid, das könnt ihr natürlich dann auch angeben, sowas, und das verbietet es mir, auf einen anderen Menschen zu schießen oder sowas, ne? Aber müssen halt nicht nur so religiöse Gründe sein, sondern auch natürlich einfach diese moralischen Gründe, dass man es falsch findet, ne? Oder vielleicht sagt man ja zum Beispiel selber schon, irgendwie, ich bin zum Beispiel, ich lebe auch vegetarisch, weil ich generell Leid vermeiden möchte, jetzt da auch bei Tieren und sowas, deswegen kann ich auch nicht auf Menschen schießen. Solche Gründe zum Beispiel. Oder auch zum Beispiel irgendwie, ich sehe ja in den Nachrichten jeden Tag Bilder aus der Ukraine oder bei Instagram oder sowas, ne, irgendwelche Videos, ne, wo dann Leute da von der Drohne zerfetzt werden und sowas. Und das finde ich so schrecklich. Wenn ich sowas sehe, also sowas kann man auch schreiben, wenn ich sowas sehe, dann wird mir übel. Also sollte natürlich ehrlich sein, aber finde ich auch ehrlich gesagt, dass einem da übel werden kann, wenn man da sieht, wie da die Leute ja, zerfetzt werden. So, und es muss sozusagen, je individueller, desto besser. Dieses Schreiben sein, ne? Also schreibt richtig außer, ne? Also ich, empfinde das und das, wenn ich daran denke, ne? Also stellt euch vor, wieder wäre das jetzt im Krieg, ne? Dann empfinde ich Unwohlsein und ich kann es mir echt nicht vorstellen und ich werde nicht auf einen anderen Menschen schießen, weil der hat auch immer Familie und sowas. Ja, und genau, also das muss man dann ausführen. Muss kein Riesenaufsatz sein, aber so eine Seite sollte es halt eben schon sein. Dann hat man halt diese drei Punkte, ne, dieses Anschreiben, den tabellarischen Lebenslauf und eben diese Gründe, Schreiben, das Begründungsschreiben. Das schickt man dann postalisch an das nächstgelegene Karrierecenter der Bundeswehr. Das findet ihr im Internet, aber auch zum Beispiel auf dieser verweigern.info-Seite. Die checken dann, ob die Unterlagen vollständig sind. In letzter Zeit gab es ein paar Karrierecenter, die wollten dann auch noch eine Kopie des Personalausweises haben. Das ist eigentlich vollkommener Schwachsinn, aber ne, wenn ihr sicher gehen wollt, dass das relativ schnell geht, dann schickt noch eine Personalausweiskopie mit, sowas, ne, aber müsst ihr auch nicht, die fragen sonst nach auf jeden Fall. Und genau, wenn das die Unterlagen vollständig sind, dann werdet ihr zu einer Musterung eben eingeladen und dann, ja, wie gesagt, entweder werdet ihr dann untauglich gemustert, also ausgemustert und seid nicht irgendwie für die Bundeswehr interessant, dann habt ihr sozusagen gewonnen sofort. Oder wenn sie sagen, hey, du bist aber eigentlich tauglich für den Dienst an der Waffe, ja, dann geht halt das Schreiben an dieses Bundesamt für Familien und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Die bearbeiten das dann, wenn das Wiedererwarten, wenn die sagen, hey, deine Gründe zählen nicht, sowas, ja, dann werden die nochmal nachfragen auf jeden Fall. Also da kann man nochmal nachschießen sozusagen. Oh Gott, da habe ich auch schon das militärische Wort gesagt. Dann kann man nochmal Argumente liefern. Und wenn es dann immer noch nicht, wenn man sozusagen am Ende wirklich keine Anerkennung hat, dann kann man da auch noch juristisch vorgehen.
Auch noch klagen, ja.
Genau, aber das, also da, wir hatten keinen Fall, wir hatten noch nicht mal einen Fall von Nachfragen bei uns. Also bisher geht das alles relativ einfach. Aber da ist natürlich, und deswegen sagen wir halt, mach das jetzt bald, wenn die Bundesregierung jetzt echt feststellt, weil, da wird ja massenhaft verweigert und sowas, ne? Dass die dann sozusagen mal auch die Losung rausgibt, hey, Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, schaut da mal strenger, ob das wirklich Gründe sind, sowas, ne?
Ja. Ja, ich meine, in der Vergangenheit bis in das Jahr 1983 fanden ja, das hast du schon erwähnt, diese Gewissensprüfung auch stand dann vor so, persönlich vor so Prüfungsausschüssen. Könnte natürlich etwas sein, was, wenn irgendwie die feststellen, der Bedarf ist nicht gedeckt, dann werden die Daumenschrauben da vielleicht auch wieder mehr angezogen. Ja. Können wir vielleicht gleich drüber sprechen, weil da wurden auch ziemlich perfide Fragen gestellt in Bezug auf das Gewissen. Aber nochmal kurz zu deinen Erörterungen, zu dieser Begründung, die wirklich wahnsinnig hilfreich, glaube ich, sind. Also vielen Dank dafür. Mhm. Vielleicht nochmal von der anderen Seite her gedacht, gibt es gewisse Don'ts? Also Sachen, die man unbedingt vermeiden sollte, wozu du vielleicht noch ein, zwei Takte sagen kannst, weil du hast schon gesagt, man kann sich auf moralische Gründe, auf religiöse auch beziehen, mit Bezug auf das individuelle Gewissen, einen Menschen nicht töten zu wollen. Aber viele Leute, und das kann man nicht verleugnen, das hat man in den Schulstreiks gesehen, bewegen ja auch politische Motive, damit auch ein Statement zu setzen gegen Militarismus, gegen Kriegstüchtigkeit, gegen Kriegspolitik im weitesten Sinne. Und da sollte man wahrscheinlich eher vorsichtig sein, oder? Wenn es da jetzt um die Begründung geht, der Kriegsdienstverweigerung, oder? Also was sind vielleicht allgemeiner gefragt, Michi, gewisse Don'ts, wo man wirklich gucken sollte, okay, das vielleicht nicht in die Begründung.
Ja, also genau, tatsächlich kommen auch sehr viele junge Menschen zu uns und sagen, hey, ich lasse mich doch jetzt nicht irgendwie, also ich gehe nicht für Friedrich Merz an die Ostfront.
Ja, genau.
Und wo wir auch sagen, ja, kann ich voll verstehen und so, vollkommen. Und so, oder die sagen halt, ne, hey, hier meine Schule zerfällt, aber irgendwie gibt's neue Panzer. Ne? Also ich bin mit dieser ganzen Politik nicht einverstanden. Ne? Und ich finde ja, junge Leute haben so viele Gründe, den Kriegsdienst zu verweigern. Also ich kann das gerade alles vollkommen nachvollziehen, ne? Muss ich schon sagen. Aber genau, tatsächlich, also in dieser gewissen Begründung zählen halt nur diese Gewissensgründe. Allerdings, wir haben schon Fälle, also diese Gewissensgründe sind ausschlaggebend, ne, aber sozusagen im letzten Satz, also wir hatten schon Fälle, wo dann im letzten und vorletzten Satz schon nochmal auch so politische Gründe angemerkt wurden. Das hat jetzt auch zu einer Anerkennung trotzdem geführt, sozusagen. Ne. Ist jetzt nicht so, dass das deswegen dann nicht anerkannt wird, sowas, ja, aber es sind eben schon diese Gewissensgründe entscheidend. Man braucht sozusagen diese Politik jetzt wohl nicht verstecken total, aber sie sollten halt nicht im Vordergrund stehen. Ne? Also sozusagen schon schreibt dann drei Viertel Gewissensgründe und das letzte Viertel vielleicht dann doch nochmal politisch oder sowas. Ja, sozusagen außerdem finde ich das und das so total falsch gerade und sowas. Aber also genau, also von daher, es gibt jetzt keine totalen Don'ts, bis auf eben achtet halt darauf, dass es wirklich diese Gewissensgründe sind, die am Ende wirklich zählen, auch wenn ihr politische Gründe habt, die ein bisschen zurückzustellen.
Mhm. Dann vielleicht noch eine andere kleine Nachfrage, weil ich bin ja kein prinzipieller Pazifist, sondern, wie kann man es jetzt nennen, vielleicht ein strategischer Pazifist. Also ich bin zum Beispiel, wenn wir auf die Ukraine schauen und diesen furchtbaren Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, bin ich mit Deserteuren in der Ukraine solidarisch und Deserteuren in Russland, aber ich bin genauso solidarisch mit AnarchistInnen und Linken, die für die demokratische Selbstbestimmung in der Ukraine zur Waffe greifen. Hm. Ja, und sei es, dass Russen sind, die in der Ukraine gegen eigene Landsleute kämpfen, muss man sich auch ja mal geben. Oder halt ukrainische Linke und AnarchistInnen, die sich aus einer Politik des kleineren Übels heraus halt in ein nationalstaatliches Militär integrieren. Weil da geht es halt am Ende drum, jo, Revolution kann man halt besser machen, ausgehend von einem demokratischen Staat, als wenn es am Ende irgendwie einen Putin-Vasallenstaat / Autokratie, Diktatur, whatever ist.
Ja.
Aber wenn es jetzt um diese Kriegsdienstverweigerung geht, da muss ich vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, oder? Also, dass ich jetzt halt mich wirklich darauf berufe, dass ich Hardcore-Pazifist bin und halt nicht auf Menschen schießen kann, sollte ich wahrscheinlich eher schreiben.
Ja, ja, ja. Ja, 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 klar. Also da sollte man das schon sehr deutlich machen, dass es einem grundsätzlich darum geht, nicht auf Menschen zu schießen. Ich würde ja sagen, dass es in der Ukraine wahnsinnig viele Dilemmata gibt und deine Position hat genauso Dilemmata wie meine Position sozusagen. Ne? Also du hast das Dilemma, dass du dann irgendwie Russen abknallen würdest oder das okay finden würdest, die halt da auch nur hingezwungen sind. Ich habe das Dilemma, dass natürlich Ukraine an sich ein demokratischerer Staat ist und Russland das nicht erobern soll, auf keinen Fall sozusagen, und Putin. Ne? Also genau deswegen würde ich auch immer sagen, da sind auf jeden Fall große Dilemmata auf beiden Seiten, die sich auch nicht direkt auflösen lassen. Also mit dem Schmerz muss man halt leben und ich muss mir da Vorwürfe machen und du die allerdings auch. Ja, ja. Ist halt in der öffentlichen Diskussion dann leider nur, dass ich vor allen Dingen mir Vorwürfe machen muss und die Seite, die Waffen liefern möchte und sowas weniger sich Vorwürfe machen muss, sonst anhören muss. Aber zurück zum Ausgangspunkt, genau, also in der Begründung sollte man dann schon sehr individuell begründen, dass man generell nicht auf Menschen schießt und jetzt nicht da irgendwelche Ausnahmen erklären und dass doch der kurdische Befreiungskampf doch total super ist und man sofort nach Rojava würde oder sowas. Ja, das sollte man dann wirklich da zurückhalten. Allerdings auch da würde ich ja schon empfehlen, ja, sich wirklich dann immer bewusst zu machen, selbst da oder selbst halt, wie gesagt, in der Ukraine auch sowas, ne, kann man wirklich auf so eine, auf einen anderen Menschen schießen, ne? Also wirklich mal auch diese 1:1 Situation sich mal vorzustellen und sowas, ne?
Ja, ja.
Unser Ausstieg aus diesem ganzen Dilemmata ist ja, dass wir eben weltweit für Kriegsdienstverweigerung eintreten, ne? Also wir sagen ja jedem und jeder, töte halt keinen anderen Menschen, ne? Verweigere dich jedem, der dich dazu auffordert, einen anderen Menschen da zu erschießen und sowas, ne? Also unser Traum ist es ja sozusagen, hier, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, und dass alle Russen doch jetzt bitte die Waffen niederlegen, weil sie da verheizt werden und dann brauchen die Ukrainer auch keine Waffen mehr in der Hand haben und sowas, ne? Und
ja, leider ist der Repressionsapparat in Russland so groß und so dramatisch, dass die Leute dann das vielleicht für sich dann persönlich als kleineres Übel dann wählen, wenn sie nicht am Ende vielleicht, wollen nicht vergessen, es gibt auch Leute, die überzeugt davon sind, dass die ukrainische Nation nicht existieren soll. Davon gibt es auch im Militär überzeugte Leute. So.
Genau, aber selbst da hast du das totale Dilemma, dass du natürlich auch nicht weißt, wie verblendet wurden denn medial diese Leute sozusagen, ne?
Genau, aber eine Ukraine hatte erstmal damit zu leben, dass sie angegriffen wird und also ja. Von daher, aber ja, lass mal zurückkehren zur Kriegsdienstverweigerung jetzt hier im Kontext der Bundeswehr, die man aus individuellen Gründen, weil man überzeugt davon ist, man kann das nicht, auf jeden Fall tun sollte, auch aus politischen Gründen scheint es gerade geboten zu sein, auch wenn das in der Begründung nicht der Fokus sein sollte. Aber nochmal zurück dann zu, wie dann möglicherweise auch in Zukunft damit umgegangen werden wird von den Behörden. So, weil jetzt hast du gesagt, seid ihr bei einer Anerkennungsquote, wenn ihr die Leute beratet, von 100%. Jetzt sind wir natürlich irgendwo in einer ganz anderen gesellschaftlichen Situation heute. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, welche Entwicklung das nehmen wird, welche Dynamik so. Also in den 60ern, 70ern war es eine gesellschaftliche Linksbewegung und so weiter. Da war da halt eine Verweigerungskultur irgendwie fett da. Ob das jetzt heute ähnlich passieren könnte, ist irgendwie in die Glaskugel schauen, ist schwierig abzuschätzen. Was mir aber klar zu sein scheint, ist, dass irgendwann mal, wenn das denn so kommen sollte, und ich hoffe es ja, dass massenhaft Leute verweigern, ja, gerade in den jungen Jahrgängen, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Daumenschrauben angezogen werden und dass dann vielleicht irgendwann Leute wieder eingeladen werden zu so persönlichen Prüfungsausschüssen und sie da irgendwie vor so einem Komitee treten müssen und dann ihre Gewissensentscheidung begründen müssen. Und ich hatte schon gesagt, da wurden damals bis 83 sehr perfide Fragen gestellt. Also eine Frage war zum Beispiel, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was würdest du tun, wenn jemand deine Schwester angreift? So. Das ist natürlich vollkommen irreführend, weil da wird ja Bezug genommen auf den Schutz der eigenen Familie, während es ja eigentlich irgendwie um die Verteidigung des Staates geht und man im Zweifel, wenn man irgendwo an der Front ist, völlig weit weg ist von der eigenen Familie und so. Ne?
Genau.
Aber ja, es ging natürlich darum, irgendwie den Leuten über so Fangfragen dann sie aufs Glatteis zu führen und dann zu widerlegen, ne? dass sie da wirklich eine Gewissensentscheidung getroffen haben, so. Und ich meine, auf eine Art wird das ja heute schon im medialen Diskurs so gestellt. Ne? Also wir erleben das ja so, wir müssen uns doch verteidigen, es geht doch um unsere Sicherheit. Ne? Dabei kann man ja wirklich fragen, ne? Um wessen Sicherheit geht's? Ist damit eigentlich Sicherheit gewonnen? Oder es werden so Fragen gestellt, was ist denn, wenn übermorgen Putin an der deutschen Grenze steht? So, also das sind ja alles so populistisch angstmachende Fragen, die den Druck erzeugen sollen, da sich irgendwie einzufügen. So, also das erleben wir ja so oft so in der öffentlichen Debatte schon mal, aber was erwartest du da, wenn es jetzt irgendwie zu einer massenhaften Verweigerung kommen würde? Haben wir dann auch wieder so Prüfungsausschüsse möglicherweise? Oder wie blickt ihr da drauf?
Also erstmal bin ich da ja mittlerweile spaßfrei. Kommt gerade so viele Leute auch unter den Kommentaren auf Social Media, jetzt auch zum Schulstreik und sowas, die alle so meinen, die Jugend macht ja irgendwie nichts und soll nochmal alle irgendwie kämpfen und sowas. Wo ich immer sage, ja, du, wenn du das alles so geil findest, du kannst heute mit Flixbus in die Ukraine fahren und dann an die Ostfront. Geh mit gutem Beispiel voran. Würde ich ja auch Agnes Strack-Zimmermann und sowas und Hofreiter und sowas empfehlen, wenn sie das so geil finden, dann können sie doch dahin fahren. Ja, aber grundsätzlich besteht natürlich die Gefahr, dass immer die Daumenschrauben, wie du schon sagtest, angezogen werden. Auch so andere Fragen, ehrlich gesagt, was ist mal, wenn es eine AfD-Bundesregierung geben sollte? Darf ich fast gar nicht dran denken, aber ja, was passiert dann? Aber da sehen wir ja schon, und das ist ja schon in Planung, also zum einen dieser Wehrpflicht dann, also wenn sich nicht genug melden, freiwillig, dann soll halt diese Wehrpflicht eingeführt werden. Da hat sich ja auch die CDU durchgesetzt, dass jetzt ja auch konkrete Zahlen in diesem Gesetz stehen. Wenn nicht so und so viele Leute freiwillig zur Bundeswehr gehen, dann wird halt eine Wehrpflicht sozusagen ausgelöst. Und dann haben sie ja festgestellt, hey, wartet, wenn wir dann die Wehrpflicht wieder haben und die Alternative ist, dass du verweigerst und dann in Freiheit bist und vielleicht halt deine Ausbildung machen kannst oder studieren kannst, das, was du möchtest halt, und nicht eben gezwungen bist, dann machen das ja wahrscheinlich ganz viele. Weil wenn einer eben, ja, die Alternative zur Pflicht ist dann die Freiheit, dann nehmen wahrscheinlich viele die Freiheit. Deswegen plant das Familienministerium ja jetzt gerade schon ja eben so einen Zivildienst wieder einzuführen. Was auch noch ganz spannend ist, weil viele Sozialverbände, die eben früher diesen Zivildienst angeboten haben, da gar nicht so begeistert von sind, weil die halt auch sagen, hey, wir haben uns jetzt total umgestellt und sowas, wir könnten gar nicht jetzt 10.000 junge Leute irgendwie bei uns beschäftigen und sowas. Zum anderen hast du so Späße, ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass der Wehrdienst und Zivildienst einigermaßen gleich behandelt werden muss, auch das gilt nicht nur für die Dauer, sondern auch fürs Gehalt zum Beispiel. Und wenn die Bundesregierung hat ja jetzt irgendwie ausgerufen, hier 2000 Euro Einstiegsgehalt bei der Bundeswehr und sowas, das hieß ja auch, dass zumindest das beim Zivildienst in etwa auch in der Höhe sein muss, wo du dann irgendwann die Zivildienstleistenden mehr Geld kriegen würden als irgendwie so eine Fachkraft in der Pflege oder sowas, wo man auch so denkt, so, Bundesregierung, habt ihr darüber nachgedacht, als ihr das geplant habt und so? Und der Eindruck ist eher nein. Aber zumindest, ja, soll eben dann sozusagen als Drohkulisse, wie es ja früher auch schon mal war, eben dann der Zivildienst wieder aufgebaut werden. Ne? Also das heißt, dass gesagt wird, irgendeinen Dienst musst du machen. Entweder gehst du zur Bundeswehr oder du musst Zivildienst machen, wenn du verweigerst. Ne? Also das sozusagen die Alternativen sind und du nicht drumherum kommst, irgendeinen Zwangsdienst eben zu machen. Es sei denn, du wirst natürlich ausgemustert. Das ist, wie gesagt, das goldene Los eigentlich. Das ist das Beste, was einem da passieren kann.
Ja. Genau, lass uns vielleicht mal, Michi, noch kurz auf die älteren Semester schauen. Die älteren Semester, die als tauglich gemustert wurden vielleicht in der Vergangenheit oder die noch nicht gemustert wurden. Also der Hauptfokus liegt ja jetzt auf den neuen Jahrgängen. Aber was ist vielleicht so mit den Jahrgängen 2007 bis 1995, also alles zwischen Volljährigkeit und 30 Jahren? Müssen die sich auch in irgendeiner Form in Zukunft auf Post einstellen? oder dass sie ab irgendeinem Punkt gemustert werden, wenn es dann zu dieser Bedarfswehrpflicht kommt, so, und ratet ihr denen auch schon irgendwas?
Also denen raten wir immer, überlegt euch das ernsthaft. Also gerade jetzt so 2007, 2006 und sag ich mal 2000er Jahre sowas, ne? Dass sie sich bitte wirklich ernsthaft überlegen sollen. Also denen empfehlen wir das jetzt nicht unbedingt, aber überlegt es euch halt, ne? Nachteil ist, du musst dich freiwillig mustern lassen. Ist nicht das Geilste, sich mustern zu lassen. Vorteil ist, du weißt am Ende Bescheid. Entweder wurdest du ausgemustert wegen halt Untauglichkeit oder du wurdest als Verweigerer anerkannt. Und das ist ja auch so ein bisschen better safe than sorry, ne? Weil wenn es wirklich zu einem Krieg kommen sollte, wie gesagt, ich glaube ja, wenn er kommt, dass er relativ kurz ist, weil dann sehr schnell alles atomar werden könnte und so. Aber dann ist natürlich erst so, erst die aktiven Soldaten, dann kommen die Reservisten an die Front, wenn die dann auch verbraucht sind. Und das geht ja hier, wie viel tausend Leute am Tag, die da getötet werden sollen, laut Schätzung der Bundeswehr. Und dann natürlich dann irgendwann die Wehrpflichtigen oder die mal bei der Bundeswehr waren dann schon mal, ne, die ein bisschen Ahnung haben. Ne, und irgendwann natürlich dann, also je jünger und fitter die Leute natürlich, desto besser fürs Militär sozusagen. Ne? Also bevor die 50-Jährigen an die Front müssen, müssen natürlich die 30-Jährigen an die Front oder ne, halt Jahrgang 2007 und 2006 und so weiter. Also von daher würde ich mir das an deren Stelle auch halt ernsthaft überlegen, ob ich da nicht dann doch verweigere und ja diese Hürde sozusagen zwar nehmen muss dann mit der Musterung, aber und auch eben diesen Antrag schreiben und sowas, aber ja, dann better safe than Ostfront.
Ja, voll. Persönliche Frage, ich bin Jahrgang 89, 36 Jahre jung. War noch ein Musterungsjahrgang, aber hatte zwei ältere Brüder, die bei der Bundeswehr waren. Da hat meine Familie dann quasi ihren Blutzoll für die Nation geleistet. Könnte mich rein theoretisch, mal davon abgesehen, dass ich wahrscheinlich ausgemustert werden würde. Ich habe ein kaputtes Knie und so weiter, was im Alltag zum Teil eine Belastung ist und so weiter. Und ich bin natürlich auch schon furchtbar alt im Vergleich zu irgendwie 18-jährigen Jahrgang 2008 jetzt. Aber ja, könnte mich rein theoretisch sowas auch noch erwarten. Was ratet ihr vielleicht Leuten wie mir? Soll ich vielleicht, ist das eher vielleicht ein Fall fürs unterm Radar fliegen?
Ja, ich müsste mal ins aktuelle Gesetz gucken, was da jetzt drin steht und sowas. Da haben wir zum Glück Leute, die da noch tiefer drin sind als ich und sowas. Es gibt gerade ganz viele Spezialfragen, auch wie das zum Beispiel so bei so Leuten, die trans sind, sich verhält und sowas. Da sind wir gerade sehr tief drin, das alles zu klären und so die Leute da auch beraten zu können. Also zwar bei der Frage, also ich würde denken, dass das nach wie vor gilt. Ich würde jetzt aber zur Sicherheit auch noch zwei Leute hätte ich konkret schon im Kopf, die ich da nochmal nachfragen kann, dann kann ich dir die nächsten Tage mal Bescheid sagen, wie sich das da verhält. Aber gerade haben wir tatsächlich sehr viele solcher spezieller Fragen auch, ne? Oder Leute, die sind auch total verunsichert, hey, ich wurde schon mal irgendwie sogar ausgemustert oder sowas, aber muss ich da jetzt nochmal hin oder sowas, ne? Oder auch Leute, die Eltern, die irgendwie schwerbehinderte Kinder haben und sowas, ne, muss das dann auch gemustert werden, aber es ist doch schon klar, dass das schwerbehindert ist, vielleicht das Kind sowas gehandicapt ist, ne? Auch solche Fragen kommen da gerade auf uns zu, und wo aber auch teilweise wir den Eindruck haben, dass die Bundeswehr da auch noch nicht genau weiß, wie sie da teilweise umgeht.
Ja. Jetzt nutze ich einfach mal das Privileg, dass ich jetzt hier so ein Podcaster bin und mit dir spreche. Frag doch ruhig mal nach.
Ja, auf jeden Fall.
Für meinen Spezialfall und schreib mir das nochmal. Aber du gerade schon von Transmännern gesprochen hast, ne, das stand ja explizit auch drin, ne, dass die auch dem Personenstandsrecht danach als Männer gezählt werden und dementsprechend auch pflichtgemustert werden. Was ratet ihr da nochmal? Ich glaube jetzt diese hierarchische, von patriarchaler Männlichkeit geprägte irgendwie Bundeswehr ist jetzt nicht so der schönste Platz irgendwie für Transmänner.
Ja.
Obwohl diese Bundeswehr ja sich als so besonders geschlechtervielfältig und was weiß ich, liberal und so, alle schön woke an die Front oder so. So gibt sie sich ja manchmal, ne?
Ja, ein Abbild der Gesellschaft mit 15% Frauenanteil.
Ja, genau.
Ja, also da ist also, was wir zum Beispiel für Anfragen haben, ist, dass jemand sein Geschlecht geändert hat, sowas, aber das zum Beispiel noch nicht im Personalausweis sozusagen anerkannt wurde oder noch nicht durch ist, da dieser bürokratische Prozess dahinter. Und dass da die Leute dann irgendwie verunsichert waren, wie ist das jetzt, muss ich jetzt trotzdem, wenn ich jetzt als Frau lebe sozusagen, aber ich habe noch in meinem Personalausweis Mann stehen gerade oder sowas, solche Fälle hatten wir da. Zum Beispiel als Frage und tatsächlich, aber auch da haben wir sogar eine Person, die sich speziell mit solchen Fragen total gut auskennt mittlerweile und sich da so reingefuchst haben. Wir haben da mittlerweile eben doch sehr viele Beraterinnen und Berater und einige, die so total spezialisiert sind. Also zum Beispiel auch auf Reservistinnen und Reservisten, also Leute, die mal bei der Bundeswehr waren, die halt dann doch sagen, jetzt will ich aber doch nicht mehr eben diese Politik auch unterstützen und sowas. Bei denen ist dann zum Beispiel die Verweigerung auch noch ein bisschen schwerer, weil die müssen ja begründen, warum es für sie mal okay war, sozusagen auf Menschen zu schießen.
Ja, das
jetzt nicht mehr. Ja. Ja, aber auch da haben wir sozusagen spezielle Beraterinnen und Berater für und aber auch eben für so Gender-Fragen haben wir auch Leute. Also da auch nicht scheuen, schaut da auf Verweigern-Info und sowas, schreibt uns da an und wir helfen euch da auf jeden Fall weiter.
Ja, richtig cool, dass ihr da drauf auch eingeht. Aber tatsächlich ja vielleicht nochmal das als letzten Punkt, bevor wir einen Ausblick wagen. Michi, Zeit ist fortgeschritten. Du hast jetzt selbst schon erwähnt, die ReservistInnen, und vielleicht kannst du auch noch einen Takt sagen zu BerufssoldatInnen, die in Zukunft eben keinen Dienst mehr an der Waffe leisten wollen, das aber in der Vergangenheit mal getan haben oder gegenwärtig tun. Genau. Wird es vielleicht ein paar geben, die uns hier zuhören, ne? Zum Beispiel.
Ja, also zum einen ist ja erstmal zu sagen, wenn man schon mal bei der Bundeswehr war, ist man Reservist, auch wenn das jetzt schon 20 Jahre zurückliegt oder sowas. Und auch wenn die Bundeswehr wahrscheinlich erstmal keine aktuellen Daten vielleicht von einem hat, das hatten die ein bisschen das Problem.
Automatisch, ne? Bis man 60 ist, glaube ich, oder?
Genau, man hat diesen Status, also auch wenn man jetzt nicht aktiv auch mehr im Training ist sozusagen und jetzt auch schon 10 Jahre keinen Kontakt mehr mit der Bundeswehr hatte, hat man den Status noch als Reservist. So, und ist natürlich interessant fürs Militär, wenn es eben zu so einem Verteidigungsfall kommt, heißt es ja dann, ein Verteidigungsfall. Man weiß ja an sich, hat man ja mal gelernt, wie man mit einer Waffe umgeht und sowas. Und das ist fürs Militär natürlich schon mal, ist man attraktiver fürs Militär als jemand, dem man es nochmal ganz von neuem beibringen muss. Ne? Also von daher laufen diese Leute natürlich dann auch Gefahr, früher im Ernstfall gezogen zu werden und so. Die können aber natürlich auch verweigern. Also das Recht gibt es ja wirklich für alle. Also Verweigerung aus Gewissensgründen. Nur, dass die natürlich dann wirklich, also die sollten vielleicht schon 2 Seiten in ihrer Begründung schreiben, weil da die sind natürlich wieder dann begründen müssen, warum war es halt für mich mal okay, auf einen anderen Menschen zu schießen und warum ist es heute nicht mehr okay. Zum Beispiel einen ganz konkreten Fall von jemand, der jetzt auch in der DFGVK selber aktiv und so eine Beratung macht, was mich immer sehr freut, der hat einfach früher auch Grundwehrdienst gemacht. Meinte, er hat sich halt früher nichts bei gedacht, ne? Das war irgendwie in den Nullerjahren oder sowas, ne? Und dann nachher Schule und sowas und fand es ja irgendwie nett, dann so ungefähr ein bisschen Sport machen bei der Bundeswehr, war nicht politisch oder sowas, sondern ja, dann war halt, hat er Grundwehrdienst gemacht. Und dann hat er halt wie danach halt Studium und sowas, ein bisschen die Welt bereist, andere Leute kennengelernt irgendwie und er meinte, es war dann so absurd, dass er jemals irgendwie das gelernt hat, andere Menschen zu töten, weil er gemerkt hat, wie gleich doch die Menschen sind oder wie das alle die Sorgen haben und sowas. Und selbst wenn du Differenzen hast, du die Person nicht gleich umbringen musst, sondern halt mit ihr sprechen kannst oder ne, irgendwie kommt man dann schon hin. Und die hat dann zum Beispiel auch verweigert und das aber dann auch zum Beispiel in ihrer Begründung geschrieben. Ne? Also auch diese Gewissensgründe so, ich kann es mir halt jetzt nicht, ich habe ganz fremde Menschen kennengelernt, die ich nicht sofort vielleicht in der Sprache verstehen konnte oder so, aber es gibt keinen Grund, einen anderen Menschen zu erschießen und so. Und der wurde dann zum Beispiel auch anerkannt und sowas. Ne? Aber wie gesagt, das muss natürlich dann, ist halt schon ein bisschen ausführlicher die Begründung, als wenn man eben noch nie beim Militär war. Ganz schwierig wird es dann tatsächlich, oder also ne, Reservisten geht es noch, also die werden auch echt viele anerkannt. Also eigentlich fast alle, also wie gesagt, auch da von denen, die wir begleitet haben, 100%. Bei aktiven Soldaten und Soldatinnen ist natürlich schon ein bisschen ja, schon härter. Also da haben wir auch relativ wenig Fälle. Es gibt noch die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden, EAK heißt die. Die machen Soldatenfälle vor allen Dingen, weil das sind tatsächlich dann Fälle, und zum einen sind die sehr schnell juristisch, weil es da auch teilweise so um die Rückzahlung von Ausbildungsgehältern und sowas geht und Ausbildungskosten. Und natürlich ist das alles sehr sensibel, natürlich auch für die Soldatinnen und Soldaten selbst. Also es ist so, wenn ich verweigere, auch bei der Bundeswehr, dann werde ich ja sofort vom Dienst an der Waffe entlassen. Also sprich, dann muss ich tatsächlich, ist die Bundeswehr da auch wohl sehr fair und die Vorgesetzten, also sozusagen, dann darf ich von heute auf morgen keine Waffen mehr in die Hand nehmen oder muss das auch nicht. Aber ich hänge dann erstmal noch in der Kaserne rum. Und das ist natürlich nicht das Angenehmste, ne, sozusagen. Also jetzt mal platt gesagt, kann man sich das fast vorstellen, dass man dann das Kameradenschwein ist und sowas, ne? Und dann darfst du wahrscheinlich irgendwie nur noch Klo putzen oder sowas. Und die müssen natürlich dann wirklich krass in ihrer Begründung, ja, konkret begründen, warum sie verweigern und sowas. Und da weiß ich auch, also ich kenne auch schon Stories, wo sich da Leute, die verweigert wollten, dann mit den Beratern auf irgendwelchen, also anonym auf irgendwelchen Autobahnraststätten getroffen haben und sowas, weil sie so Sorge hatten, nicht, dass das jemand rauskriegt sozusagen, ne? Weil sobald ich mich da sozusagen oute, bin ich halt raus, ne? Aber dann muss natürlich auch schon die Begründung geschrieben sein und sowas, meine Kriegsdienstverweigerung und so. Und wie gesagt, also das, da muss natürlich die Begründung noch weitaus besser sein und ausführlicher sein. Und da kann es eben auch relativ schnell juristisch werden. Also da wird auch schon, also da empfehlen wir, erstmal wendet euch da an die IHK, das sind sozusagen dafür die Profis, diese Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden. Und die haben halt auch Anwältinnen und Anwälte an der Hand, also haben wir auch, aber deren Anwälte sind halt wie auf solche Fälle auch spezialisiert und ja, weil das dann wirklich auch oft schon dann vor Gericht landet. Und es gab halt auch schon Fälle, da sind die Leute dann rausgekommen, ne, aber sie mussten dann zum Beispiel halt auch, ne, irgendwie, die haben dann Medizin studiert oder so bei der Bundeswehr und mussten dann halt auch irgendwie, ja, Zehntausende Euro zurückzahlen sozusagen an Ausbildungskosten sozusagen, die Bundeswehr in sie investiert hat und dann zurückhaben wollte und so.
Wird's existenziell auch, ja. Michi, vielen, vielen Dank für deine Insights. Ich werde verweigern.info werde ich verlinken und auch die Website der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstverweigerInnen. Ja, Leute, nehmt euer Recht auf Kriegsdienstverweigerung, wenn es euch betrifft, wahr. Und an alle anderen, überlegt nochmal, an wen ihr diesen Podcast hier schicken könnt. Genau, Michi, mit dir würde ich gern kurz noch einen kleinen Ausblick wagen mit Blick auf, was deine Befürchtung ist, wie die Militarisierung, die wir erleben, die massive Aufrüstung, aber auch die neue Wehrpflicht, wie das unsere Gesellschaft zum Negativen verändern wird. Das ist das eine, was aber vielleicht auch, um vielleicht auch hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken, aus deiner Sicht zentral ist, um da ein Gegengewicht zu schaffen, ne? Und da mehr Dynamik reinzukriegen. Weil die Lage, die ist natürlich düster, ne? Machen wir uns nichts vor. Also in Europa herrscht Krieg und die Ukraine, die muss auch noch auf Jahre militärisch in der ein oder anderen Form, wie auch immer, unterstützt werden. Russland macht weiterhin keinen Hehl draus, dass es die Ukraine zerstören möchte, sieht sich in der Offensive. Und in den USA haben wir Trump, der da auch die Rückendeckung verweigert, der auch mit Europa, ne, wenn man sich diese Sicherheitsstrategie da anschaut, der US-Regierung auf Konfrontationskurs geht und Autoritarismus / in Deutschland die AfD soll da hier unterstützt werden. Und gleichzeitig sehen wir, wie so eine Spirale der Aufrüstung und Militarisierung den Zusammenhalt bei uns gefährdet. Und ich glaube, man muss immer wieder betonen, das Szenario, dass Putin morgen an Deutschlands Grenze steht und wir Krieg mit ihm haben, ist unrealistisch und wir haben jetzt schon die Kapazitäten, um uns gegen den russischen Imperialismus zu verteidigen. Die Aufrüstung und die Wehrpflicht, die wir jetzt erleben, das ist irrational, angstgetrieben und hat mitunter Standort und Kommerz- oder Profitinteressen. So, obwohl das so ist, sehen wir halt, sage ich mal, in der Breite der Gesellschaft, ne, nicht genug Widerstand. So, also die Gewerkschaften zum Beispiel, von denen sehen wir wenig Protest gegen den Umbau der Industrie auf Rüstungsgüter so, ne? Dabei wäre das für die vielleicht auch eine Chance, offensiv da für grüne Jobs zu werben. Die Grünen, einst Pazifisten, sind auf Kriegskurs eingeschwenkt und mit dem BSW wiederum haben wir eine Partei, die den russischen Imperialismus verharmlost. Genau, und die AfD, die treibt die Mitte vor sich her. So, also eine Riesengefahr ist halt das Zerbröckeln des Zusammenhalts aufgrund von Sparpolitik zum Beispiel hier im Innern und dass das alles Wasser auf die Mühlen ist, der AfD auch nochmal, der Rechten. Hm. Ja, und dagegen braucht's Gegenmacht, so. Deswegen vielleicht die zwei Fragen, was befürchtest du, wie dieser wachsende Militärapparat und diese Militarisierung vielleicht auch nochmal die Köpfe in unserer Gesellschaft und unsere Gesellschaft verändern werden? Das ist das eine. Und das andere, was rätst du vielleicht Leuten, die uns hier zuhören, wie sie sich an dem Aufbau von Gegenmacht dazu und von der Gegenposition dazu beteiligen können. Ja.
Ja, also ich meine, es sind, wie du schon sagst, sehr düstere Zeiten, sowas, ne? Und ich finde ja auch, gerade es durchsetzt oder ja, es durchsetzt so vieles, also das Denken wird so durchsetzt, ne? Also wenn sich irgendwie Leute ja sozusagen freuen jetzt über die Aufrüstung, weil dann irgendwie Jobs geschaffen werden oder sowas, wo ich denke so, na, schaut doch mal, ihr freut euch jetzt nicht über die Aufrüstung an sich, ihr freut euch, dass Jobs geschaffen werden. Diese Jobs könnten auch geschaffen werden, wenn ihr jetzt keine Panzer baut, sondern der Staat mal sagen würde, hey, wir wollen eine Verkehrswende und wir brauchen mehr Züge, deswegen baut Züge oder sowas, ne? Aber da ja, sind die Leute dann eher so, hey, dass sie dann das Militär auf einmal geil finden, obwohl sie, wenn sie mal reflektieren würden, eigentlich das Militär gar nicht gut finden müssen, sondern ja, dass halt mal eine Politik der Investition zum Beispiel betrieben wird und sowas, ne? Aber ja, da ist sozusagen, sehe ich auch das Problem, dass da zu wenig reflektiert wird, was da eigentlich gerade passiert und Leute teilweise Positionen einnehmen. Wenn sie mal wirklich das reflektieren würden oder runterbrechen würden, dann müssten sie diese Position gar nicht oder würden sie die gar nicht haben. Auch dieses, also es sind einfach wahnsinnig viele auch, finde ich, Vereinfachungen gerade unterwegs. Und dieses, oh, die jungen Leute machen sich ja gar keine Gedanken mehr und setzen sich nicht für das Land ein und sowas, ne? Ey, die jungen Leute waren hunderttausendfach, also auf der Straße hunderttausende für die Bekämpfung der Klimakatastrophe irgendwie. Und das ist etwas, was am Ende auch Deutschland sozusagen oder die ganze Welt eben kaputt macht. Aber es interessiert halt keinen sowas, ne? Oder die interessiert die Regierung nicht und sowas. Also von daher finde ich, dass diese ganze Debatte schräg ist. Allerdings sehe ich schon, und das macht mich vielleicht wieder ein bisschen hoffnungsvoll, dass auch immer mehr Leute schon langsam mal anfangen, das zu reflektieren, weil sie natürlich aber auch ganz konkret sehen, hey, irgendwie mein Schwimmbad vor der Haustür wird irgendwie geschlossen, weil kein Geld mehr da ist. Warum ist denn kein Geld da? Oh, das wird alles irgendwie in Waffen investiert und sowas, ne? Und dann habe ich da ein bisschen die Hoffnung, dass dadurch vielleicht mal es zu so einem Umdenken kommt, aber das und sozusagen diese ganze ja, Kriegshysterie, dieser Neobellizismus, den es halt bei einigen gibt, so langsam da verdrängt wird, sowas, und die Leute da mal wieder ein bisschen, ja, zu Verstand kommen, würde ich ja fast sagen, sowas, ja. Außerdem muss ich sagen, dass mich schon jetzt dieser Schulstreik, wie gesagt, sehr überrascht hat von der Größe her und sehr hoffnungsvoll gemacht hat. Also ich meine, das ist jetzt als jemand, ich finde es natürlich schon super lange in Anführungsstrichen Friedensbewegung, also sie ist ja sehr heterogen aktiv, ja, und auch wie viel Ostermärschen war ich schon, und da sind halt immer wieder alte Leute, also ich bin ja selber Jahrgang 86, irgendwie 39 Jahre alt, also jetzt auch nicht mehr jung, ne, aber die anderen sind halt nochmal eine ganze Ecke älter als ich, ja, und es war jetzt ehrlich gesagt so erfrischend, dass da mal die jungen Leute waren und die das halt auch organisiert haben und sowas, ne, und die sind immer so kreativ, so viele coole Schilder gesehen und sowas, jetzt beim Schulstreik und sowas, aber das muss ich schon sein, das hat mich doch durchaus hoffnungsvoll gestimmt, dass da die junge Generation hoffentlich ja einfach kritischer ist und sicherlich auch aus einer sehr eigenen eben Betroffenheit sowas, und dass sich das eben halt auch hoffentlich jetzt keine Eintagsfliege ist, sondern vielleicht auch wie eine ganze Generation sich dadurch politisiert sozusagen und dann mal irgendwann auf den Trichter kommt, dass es eine andere Politik braucht. Und was natürlich so Kernpunkte angeht, also ich meine, da hängt natürlich einfach super viel dran an dem, wie der Ukraine-Krieg weitergeht oder eben nicht weitergeht, und ehrlich gesagt, da traue ich mir gar keine Meinung zu. Also ich habe ja immer das Gefühl, irgendwie morgen könnte irgendwie die Front zusammenbrechen und die Ukraine wird von Russland überrollt, aber morgen könnte auch der Friedensvertrag geschlossen werden oder sowas. Ich finde, diese Situation ist wahnsinnig unberechenbar und man weiß halt auch nicht, was da noch irgendwie hinter den Kulissen vielleicht alles verhandelt wird und sowas, ne? Und ich finde das alles nicht toll, was Trump da macht, aber es bewegt sich mal was, finde ich. Das ist, ne? In welche Richtung oder sowas, muss man dann mal schauen. Aber da hätte ich zumindest die Hoffnung, dass da mal sich irgendwas tut und hoffentlich wir jetzt nicht noch in 2-3 Jahren auch noch über den Ukraine-Krieg, also Ukraine-Konflikt sicherlich reden, aber über den Krieg, dass der Krieg vielleicht erstmal eingefroren ist und sowas. Ja, und dann, okay, aber das sind natürlich schon wieder andere Themen oder so. Ich muss mir sagen, dass ich auch oft, also es geht natürlich immer um das Hier und Jetzt oder so, aber lass uns doch mal schauen, was könnte denn in 10 Jahren sein? Was könnte in 20 Jahren sein? Was in 30 Jahren? Ich nehme da immer gern das Beispiel irgendwie, Deutschland und Frankreich waren ja lange Zeit ja Erzfeinde, Blutfeinde irgendwie. Ja, diese mehrere Kriege gegeneinander, ne? Und der Franzmann, den darf man ja nicht trauen und sowas, ja. Und heute ist es einfach unvorstellbar irgendwie für junge Leute oder auch für ältere Leute, dass man mal gegen Frankreich irgendwie Krieg geführt hat. Weil so, warum sollte man jetzt irgendwie so, wir fahren nach Frankreich irgendwie in Urlaub oder sowas und alles cool, ne? Und da ist zum Beispiel, finde ich, ein gutes Beispiel, wie man es halt geschafft hat, ja, dass eben so ein Konflikt total entschärft wird, irgendwie durch Verständigung und so. Das hat man nach dem Kalten Krieg verpasst, diese Chance. Ich würde auch sagen, sind beide Seiten schuld dran. Aber es heißt ja nicht, dass es irgendwann mal wieder dazu kommen kann. Ne? Und wir sind jetzt gerade in einer super Bedulde, echt ziemlich miesen Lage. Aber sozusagen die Hoffnung ist schon, schaut mal, was in 10 Jahren ist oder sowas. Putin ist auch nicht mehr der Jüngste, Trump auch nicht oder so. Dann wird es vielleicht mal irgendwann wieder besser. Und in 100 Jahren kann sich keiner mehr vorstellen, warum man irgendwie mal es mal einen Kriegsverspruch in der Ukraine gab, hoffentlich. Hm.
Michi, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mich hier besucht hast im Dissens-Podcast. Danke dir.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr dabei wart. Wie schon gesagt, in den Shownotes findet ihr alle relevanten Infos zu der Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung. Schaut da gerne mal rein, schickt das an Leute, die davon betroffen sind. Oder ja, ihr seid selbst betroffen, dann guckt euch das unbedingt an. Und ja, ihr findet auch Infos zu den aktuellen Schulstreiks gegen die Wehrpflicht. Wenn euch das interessiert, ja, geht in die Shownotes und klickt euch da durch. Ja, und bitte vergesst nicht, damit ich Dissens hier weiterhin für alle da draußen kostenlos, unabhängig und werbefrei machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch gerne Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.